Games Podcast. Alexander Laschewski-Vogt,
Daniel Kuhn. Es ist die Zeit gekommen für die 19. Ausgabe des Area Games Podcast. Und ich darf die Ansage machen, weil ich heute günstig am Mikrofon sitze. Genau, das wolltest du doch auch gerade sagen.
Weil du so nah dran sitzt. Wir sind heute zu dritt. Einmal der Mensch, der uns hier eingeleitet hat, der Daniel Pog. Dann ich, Alexander Laschewski-Vogt, der dafür verantwortlich ist, dass die letzte Ausgabe ausgefallen ist.
Du Idiot!
Weil ich leider krank im Bett lag, aber jetzt wieder gesund bin. Und dann haben wir noch jemanden ganz Besonderes als dritten Mann, als quasi fünftes Rad am Wagen.
Den keiner kennen dürfte, genau. Weil er nur Tests schreibt, die keiner liest.
Ja, nämlich Johannes Krohn.
Der jetzt auch gleich wieder geht.
der auf Airway Games fast alle V-Tests des letzten Jahres geschrieben hat. Und das wissen deswegen nur ein paar wenige Eingeweihte. Die treue Fangemeinde,
zum Beispiel immer. Mario Schonow
zum Beispiel, ja. der ähnlich unbekannte Autor von uns. Nee, wir haben ihn einfach mal dazu genommen, weil wir einfach die Hoffnung hatten, dass der Johannes so ein bisschen noch hier vielleicht Mr. Scheißmeinung, der so ein bisschen fehlt.
Sympathisch, ne?
Ansonsten haben wir natürlich ganz schön was aufzuholen. Wir hatten jetzt ja fast 14 Tage ohne Podcast. Trotzdem hat sich an der Newsfront eigentlich nicht viel gegeben. Wenn man unsere Top-News der letzten 14 Tage so durchguckt, dann sind vor allem drei Themen dominant. Einmal Modern Warfare 2, dazu kommen wir dann noch später. Einmal Dragon Age, dazu kommen wir dann noch später. Und Xbox Live Band und Raubkopierer und ebenfalls solche Dinge. Irgendwie ist das Thema super öde geworden.
Ja, stimmt, aber...
Es gibt gemoddete Konsolen, es gibt Leute, die Rauchkopien spielen und Microsoft entzieht denen ihr Gold-Abo oder ihr Silber-Abo oder sonst irgendwas.
Habe ich auch jetzt nichts zu sagen.
Ja, das sagt man auch so.
Nee, also es gibt da immer wieder... Also es war ja noch nie so präsent, dass wirklich Konsolen von Xbox Live gebannt wurden. Es gab immer mal so Gerüchte und Berichte, dass Microsoft das macht und dass sie feststellen können, wer Raubkopien benutzt auf seiner modifizierten Konsole. Aber dass da wirklich jetzt, heute kam ja die Meldung, wirklich 1 Million Xbox Live-User ausgeschlossen wurden, das hat man so zumindest offiziell noch nie bestätigt bekommen, wie das jetzt der Fall ist.
Ist ja. Ja, man hat ja auch mal den Eindruck, das interessiert auch die Raubkopierer irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also ob die dann nicht sowieso alle eine Zweitkonsole haben, mit der sie online gehen, oder ob die dann nicht einfach sagen, gut, dann mache ich mir jetzt einen neuen Silber-Account.
Es ist ja nur doof eigentlich für die, die ewig mit ihrem Profil gespielt haben, die Gamerscore gesammelt haben und jetzt einfach erwischt wurden.
Ja, also weil sie es nicht wussten, die das Beste beider Welten haben wollten.
Ja, genau.
Also die bezahlen also kein Geld so, wollen Geld sparen, weil sie oder raubkopieren, damit sie Geld sparen können, kaufen sie aber eine Zweitkonsole.
Klingt ja total. Ja, weil sie ja so viel Geld gespart haben. Also die Zweitkonsole brauchen sie ja natürlich, um sauber online zu spielen. Weil das natürlich mit ihrer Gemoddeten vielleicht nicht so gut klappt, oder? Aber wie gesagt,
Spiele spielen sie denn online?
Da gibt es dann wieder irgendwelche Profis, die erzählen dir dann wieder, dass du dann da irgendwie nur einen Knopf umlegen musst und dann ist die wieder irgendwie nicht erkennbar als gemoddet und sonst irgendwas. Dieses Modding-Thema habe ich irgendwann vor 5, 6, 7 Jahren aufgegeben, als es irgendwie...
Als erwischt wurde.
Ja, nee. Also ich zum Beispiel bei der alten Xbox, bei der ersten Xbox, da war das Modding ja durchaus interessant, weil du ja so viele Sachen freischalten konntest, die vorher nicht gingen. Also dieses ganze Media-Center-Gequatsche. Mhm. Du konntest ja aus deiner alten Xbox, aus diesem coolen 600-Kilo-Zentner-Sack, konntest du ja eine richtige Multi... Also sowas machen, was heute die PlayStation 3 ist. Also einfach so ein cooles Multimedia-Zentrum in deinem Wohnzimmer. Das konntest du damals schon aus der Xbox basteln. Inklusive Streaming und Abspielen von Diffix und sonst was, wenn du sie gemoddet hast. Also das war vielleicht damals noch ein Grund. Und ich meine, es gab bestimmt nicht wenig Leute, die damals gerade auch bei Nintendo oder bei der PlayStation 2 einfach die Konsole gemoddet haben, damit sie regionalcode frei ist.
Naja. Ich nicht. Für welche Importe denn?
Na, weiß ich nicht. Also hast du nicht irgendwie... Also war doch schon... Also ich meine, okay, beim GameCube musstest du es ja nicht machen. Hast du da eine komische Freeloader...
Die hat ja dann nachher auch nicht mehr funktioniert. So. Nur okay. Halt für die Titel ungefähr, als sie rauskamen. So. Aber für welche Titel?
Ja, aber es gibt
gab
ja
keine richtig geilen Importtitel.
Ja, aber na, auf alle Fälle war es immer
vielleicht
schneller dran.
Auf der PS2 noch so, kann ich mich erinnern. Das eine oder andere, was nicht zu uns kam.
Ja, auch gar nicht unbedingt, dass du Titel hattest, die man gar nicht spielen konnte, sondern vielleicht auch Titel, auf die du nicht ein halbes Jahr warten wolltest oder so. Also zum Beispiel die US-Titel kamen teilweise deutlich früher als in Europa.
Das stimmt, ja.
Also, es gab schon Gründe zum Modden, aber ich denke mal, all diese vernünftigen Modding-Gründe, die man früher noch hatte, nämlich jenseits von Raubkopien, die sind mittlerweile alle so in den Hintergrund getreten und jetzt ist eigentlich nur der einzige Grund, irgendwie sich da die ISOs zu ziehen, irgendwie über Rapid Share und dann was zu machen. Aber das soll ja nicht unser Thema sein, weil wir wissen, wir brauchen keine Kopien und die da draußen, die uns lauschen.
Spielredakteure sowieso nicht.
Eben. Wir kommen die ja wirklich immer förmlich in den Allerwertesten geblasen. Aber,
sonst würden wir wahrscheinlich raubkopieren.
Ja, genau. Ich wette, viele ehemalige Redakteure, die wieder in Normalstatus zurückfallen, werden zwangsläufig zu Raubkopierern, weil einfach die Umstellung für sie sehr schwierig ist. Genau. Dieses so, in Laden zu gehen und dann immer dieses Geld von A nach B zu reichen.
Ich finde es ja
auch so einen moralischen Konflikt, so müssen wir einfach zum Psychologen gehen, weil sie wollen nicht
Raubkopieren. Deswegen kaufen wir als Redakteure auch immer mal wieder gerne Spiele selbst, nur um dieses Gefühl zu haben. Mal was zu kaufen.
Das ist eigentlich ein Scheißgefühl.
Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel Divinity 2 für die Xbox 360 gekauft, damals, weil wir ja bei DTP irgendwie...
Damals, ne? 96.
Damals, vor ein paar Wochen.
Ja, jetzt sag's nicht zu laut. Warum? Weil sonst kommen andere Publisher auf die Idee, dass sie uns nichts mehr schicken, damit wir die Sachen alle im Geschäft kaufen. Ja, weil sie wissen, dass wir es tun würden.
Ja, das war ja nun sehr verzweifelt, aber ich habe es ja dann auch irgendwie bereut. Vermutlich, weil ich wieder auf die falschen Tests reingefallen bin. Von anderen Magazinen, die gesagt haben...
Weil wir keinen hatten.
Wir hatten ja einfach Divinity von der PC-Version. Und die war ja auch falsch. Weil
ja, stimmt.
Das war ja aber noch von Kapi, der gesagt hat, das wäre gar nicht so schlecht. Und irgendwie, naja.
Ich habe schon beim Preview-Event, er hat auch noch Witze mit mir über das Spiel gemacht, als sie das hier gezeigt haben. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Naja,
schön, wie der Leser jetzt verratet, wie viel Wert man auf die Wertung von
irgendwelchen... Da verrätst du, wie oft du unseren Podcast hörst, weil wir das öfters mal hier machen.
Also, davon abgesehen kommt ja Venedig kommt bald auf Xbox. Ich habe gerade erst wieder eine Release-Liste gesehen und musste schmunzeln, 29.11. oder so, Venedig Xbox 360.
Also wenn das besser wird, dann müsstest du ja 10 von 10 Wertungen überall bekommen.
Ja, allerdings, ja. Ich würde, glaube ich, auch, wenn ich mir so die Wertungen angucke bei anderen, besser als Dragon Age sein.
Ja, muss es ja. Ich habe jetzt auch wieder so lustige Sachen gesehen, wie iPad hat da irgendwo eine 88% bekommen.
Ja, und
Uncharted? Das sind 4% Unterschied zu Uncharted gewesen. Ja. Da denke ich mir auch so, so niedlich ich dieses kleine iPad finde. Naja, die Relationen sind immer ein bisschen seltsam. Aber zurück zum Thema Raubkopierer, was ja jetzt auch eine Sache ist, dass ich es sehr amüsant auf eine tragische Weise finde, dass Microsoft ganz viele Statements rausgehauen hat, wo sie nochmal genau erklärt haben, warum sie Raubkopierer von Xbox Live verbannen und dass man der Industrie schadet, wenn man sich die Spiele nicht kauft, sondern sie einfach runterlädt. Und all solche Sachen, die ich eigentlich sowas von selbstverständlich finde, so Captain Obvious-mäßig. Und ich finde es traurig, dass dann darüber sogar noch diskutiert wird, ob Microsoft dann nicht wieder den Kunden das Geld aus der Tasche zieht mit solchen Aussagen. Also das ist schon, also da finde ich echt das Vorgehen total nachvollziehbar und einfach selbstverständlich. Dass man sich dann auch so rechtfertigen muss tausendmal, das ist schon traurig.
Aber da kommt dann halt wieder zum Tragen, dass da draußen in dieser bösen, kalten Welt, die uns vor der Tür erwartet, teilweise eine wirklich unvorstellbare Gleichgültigkeit gegenüber von diesem Thema herrscht. Und ich finde es am stärksten immer wieder beim Nintendo zu sehen, beim Nintendo DS, wie oft immer wieder doch jetzt nach der Einführung des DSi immer wieder Mütter irgendwie zu den Händlern gegangen sind und gesagt haben, sorry, ich habe mir jetzt ein DSi gekauft, aber die Spiele funktionieren nicht mehr.
Diese Geschichte hast du in jedem Podcast, seit wir den Podcast haben, erzählt.
Und sie ist auch... Ich habe sie auch vor allem für Johannes erzählt. Und für die der 19. Podcast, der erste Podcast.
Weil sie sich bei mir in Anhören immer so die Birne zuhauen, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können.
Ja. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es gibt manchmal teilweise so ein bisschen fehlendes Unrechtsbewusstsein. Und deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute anrufen bei Microsoft und sagen, warum komme ich jetzt nicht mehr online? Weil das für die einfach irgendwie... Sie haben doch die Konsole gekauft.
Sowas gab es auch letztens wieder, dass sich einer irgendwie beschwert hatte, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann meinten alle, ja, das Spiel ist noch nicht draußen, die Server sind noch nicht online. Und wie kannst du das überhaupt schon spielen wollen? Und solche Sachen. Aber ich finde es ja auch lustig, dass das die gleichen Leute sind, die immer am lautesten schreien, Raubkopierer, hör mal, das sind keine Verbrecher oder nennt sie doch gleich Mörder, wenn ihr Raub sagt. Das ist total überzogen, dieser Begriff. Das sind aber auch die gleichen Leute, die sowas nicht unterstützen, die auch mit dazu beitragen, dass der Industrie geschadet wird, die sich aber über jede Sache aufregen, die gegen sie geht. Also wo sie das Gefühl haben, dass sie vom Publisher schlecht behandelt werden. Also das ist immer so dieses, einerseits über Sachen meckern, die vielleicht auch mal zu Recht darüber zu meckern ist, auf der anderen Seite aber auch jede Möglichkeit nutzen, selbst Schaden anzurichten und selbst der Arsch zu sein.
Ja, das ist, hat man ja bei Modern Warfare gesehen, vermutlich die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass es keine dedicated Server mehr gibt, Das sind so die ersten, die sich das Bier sowieso gesaugt hätten.
Eben, und die jetzt auch durch dieses viel strikter auf Publisher-Seite gehaltene Serversystem natürlich auch ihre Raubkopien dann nicht mehr online benutzen können, von Haus aus, weil die Server das nicht gar nicht mehr zulassen. Und ja.
Aber ich hab da mit einem Freund drüber gesprochen, so, der das auch auf dem PC gespielt hat, den ersten Teil, weil ich kenne das ja nicht, ich spiele nur Wii.
Jetzt kommt die persönliche Note von Johannes.
Genau. Stinkt jetzt schon. Der hat sich
jetzt zum Beispiel darüber aufgeregt, weil er dann zum Beispiel seine Server sich persönlich nach Pingzahl aussucht
und ja,
nach irgendwie Status und allen möglichen Sachen. So. Wie gesagt, ich habe es nicht online gespielt. Und den regt das halt auf. Ich meine, der ist dann auch PC-Modern Warfare-Spieler, so, ja. Und kurz die Steam-Anmeldung noch an. Und der hat sich zum Beispiel nicht gesorgt, der hat sich auch wirklich gekauft.
Ja.
Und,
dann fangen wir jetzt an mit Modern Warfare 2, das ist ein guter Punkt. Ja, dieser gute Mann, der regt sich jetzt darüber auf, dass er halt nicht mehr so diese Möglichkeiten hat, die er früher hatte. Also, dass er halt eben nach Ping sortieren kann oder so. Ja. Stattdessen bekommt er jetzt ein System, was für Consoleros eigentlich schon seit Jahren, seit Jahren bekannt ist. Nämlich halt dieses typische Matchmaking, dass dir nach den verschiedenen Rängen und so, dass du halt kaum noch Einfluss hast drauf. Und jetzt will ich mal was sagen. Ja, genau.
Ich hab schon richtig Angst.
Nee. Für Leute, die nicht so oft spielen oder die eben nicht wissen, was ein Ping ist, und sowas gibt es ja auch. Und das sind, glaube ich, mittlerweile die Majorität von den Leuten, die dieses Spiel kaufen, auch für den PC. Für die ist das jetzige System, was auf dem PC ist und was zwangsweise ist, viel angenehmer und viel bequemer. Die müssen nur noch einen Knopf drücken, gehen auf schnelles Match und landen dann in einem Spiel, wo vergleichbare Gegner drin sind. Leute, die vergleichbar gut spielen können. Und alles, was du so meinst, also dieses typische Basteln, PCler als die Bastler, sie fummeln an ihren Config-Dateien rum, sie fummeln an den Servern
rum. Auch dieses selbst als Spieler, die volle Kontrolle einfach über das ganze Spiel haben zu wollen.
Genau. Und das wird jetzt entzogen, weil die Leute sagen, nee, wir geben dir ein Angebot mit weniger Optionen, aber dafür sind die alle gut und funktionieren. Und daran müssen sich, glaube ich, PC-Spieler einfach gewöhnen, weil diese Entwicklung mit dem ganzen Modding und sonst was, die wird langsam jetzt zurückgetrieben, weil einfach die Spielehersteller wieder mehr Kontrolle über Medium haben wollen. Also, und du bist ja selber auch, wir sitzen hier oft in der Redaktion zusammen und quatschen über Filme, weil wir drei, die wir hier sitzen, ja auch, glaube ich, da ziemlich viel Background-Wissen haben. Bei Filmen ist es ja noch viel, viel stringenter. Also beim Film will immer der Regisseur sozusagen die Endkontrolle und das größten Einfluss auf sein Produkt haben. Und da kannst du auch nicht sagen, so, ich finde diesen Film jetzt scheiße, weil ich bin jemand, der irgendwie lieber mehr Blautöne hat als Zuschauer. Und deswegen möchte ich den Film so verändern können, dass er mehr blauer erscheint.
Ist ja auch so,
das ist PC-Spieler, was PC-Spieler seit Jahren machen.
Der Vergleich hinkt doch so. Also wenn du Regisseur bist, dann hast du ja eine Vision und willst sie so umsetzen. Letztendlich ist ja nur klar, gut, ist jetzt immer das schlimmste Beispiel, Produzenten, die dann halt, was weiß ich, die FSK-Freigabe irgendwie runterdrücken, damit es mehr Leute gucken können und so, und passt eigentlich gar nicht zur Vorstellung des Regisseurs oder so. Das ist ja noch ein Kunstwerk, das von ihm kommt. So. Also bei den Servern jetzt, das habe ich halt mit dem Modding jetzt nicht so in Betracht gezogen, also... Den Freund von mir, den ich meine, der moddet halt auch nicht so, der spielt halt einfach nur online.
Ja, genau. Klingt immer mehr, als wenn du von dir selbst sprichst.
Ja, aber die Frage ist jetzt, hat er sich jetzt Modern Warfare 2 eigentlich gekauft? Oder sagt er jetzt wirklich, er kauft sich das nicht, weil die Server nicht nach Ping sortieren kann? Nee, er kauft sich nicht
wegen der Steam-Anmeldung.
Wegen der Steam-Anmeldung, was ist denn da das Problem?
Na, weil es dann vielleicht einfach nicht funktioniert so, weil dann immer halt irgendeine Version neu runtergeladen wird und so, und dann funktioniert es
auch nicht. Wird ja schon die Kehle vom Lügen trocken.
Ja, genau. Er hat ja jetzt schlechte Erfahrungen mit Empire gemacht, also Empire Total War.
Ja. Das war ja auch super scheiße.
Einmal nicht mehr lief.
Ja,
so.
Ja.
Und die Frage ist ja zum Beispiel, warum den Spielern nicht die Wahl lassen. So, du kannst ja sagen, so hier Matchmaking mache ich so, schmeiß mich auf irgendeinen Server oder nö, ich mache mir das selber.
Warum man den Spielern nicht die Wahl lässt, ist, glaube ich, einfach so, dass die wirklich mittlerweile so deprimiert sind, weil sie wissen, so auf ein verkauftes Spiel kommen 10 Raubkopien. Und sie sind einfach verzweifelt. Und sie sagen oft zum einen, wir wollen die PC-Plattform aber nicht völlig sein lassen, aber wir haben aber auch keinen Bock, dass wo immer wir es zulassen, sich die Leute alle einfach ins Fäustchen lachen und unsere Spiele kopieren, wie die bekloppt.
Eben, das ist jetzt was. Da kommt noch dazu, dass...
Nee, aber die Steam-Aktivierung...
aber ich meine jetzt die Dedicated Server eigentlich. Nee, die Steam-Aktivierung auch so.
Die Dedicated Server sind eben ein Stück dafür, um das zu vereinheitlichen und sozusagen für die zahlenden Zielgruppen, für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Casual-Player attraktiver zu machen.
Ja, eben, außerdem hast du, wenn du es gut machst, und das ist eben die Verantwortung der Publisher, dass sie diese Sachen, ob das jetzt die Steam-Anmeldung oder die Server sind, sind, die müssen sie natürlich auch so hinbekommen, dass es funktioniert. Aber wenn sie das schaffen, dann haben sie eine Garantie, die von sich selbst auskommt, dass es läuft. Und wenn du halt so die ganzen Public-Server hast, ja, und der normale Spieler, der geht da jetzt rein und will spielen und das läuft nicht oder das ruckelt oder so, weil die Server so scheiße sind von den Leuten, die das aufgesetzt haben, dann finden die das Spiel scheiße und führen das auf den Publisher zurück.
Ja.
Das sind all solche Sachen, so Negativfaktoren davon, die der Publisher so aus der Welt schaffen kann. Auf der anderen Seite die Vorteile, die jetzt so ein Freak hätte, der sich richtig damit auskennt, die sind es nicht wert, das aufrechtzuerhalten, weil diese Freaks, das sind die kaufen sich 2 Spiele im Jahr und zocken die richtig hardcore in der ESL oder in irgendwelchen selbstgemachten Clan-Ligen. Aber das sind nicht die den großen Umsatz auf den Markt bringen. Das sind nicht eben nicht diese große Mittelschicht der Spieler, die sich wirklich alles holt und im Multiplayer auch jetzt nicht unbedingt alles so hardcore zockt. Und die können eben mit so Matchmaking und sowas. Und
du willst halt einfach gesagt, auch eben die Kontrolle auch wieder einfach mehr haben, wenn du in dem Moment, wo du Dedicated Server verbietest, dann ist dir klar, auf so einem Dedicated Server könntest du theoretisch eben auch wieder alles Mögliche noch wieder verändern, was vielleicht bestimmte Statistiken oder Werte im Spiel eingeht. Und wenn man das eine gleichmäßige Statistik haben will, gerade bei so einem Spiel wie Call of Duty, wo auch sehr viel so auf Internetränge und sowas ist, will man ja eine Vergleichbarkeit schaffen. Im World of Warcraft läuft auch nicht auf dezidierten Servern. Also und StarCraft 2 und sowas.
Du hast ja schon gesagt, die Konsolenwelt ist online jetzt immer mehr zu einem richtigen Boom geworden, gerade bei der Xbox. Das Call of Duty Modern Warfare, das erste, das hat auf der Xbox wirklich am meisten die größte Online-Community gehabt, auch größer als die PC-User das bei dem gleichen Spiel schaffen konnten. Und da muss man sich dann auch als Publisher fragen, ich habe hier diese für mich geilere Variante und da funktioniert sie ja und da nehmen die Spieler das an und da schaffen sie es auch damit richtig viel Spaß zu haben. Warum beschweren sich jetzt die PC-User darüber? Es geht doch.
Ja, und was ich immer noch an dieser ganzen Geschichte noch spannender finde, ist, die PC-User, die merken ja langsam, dass der Wind ein bisschen härter wird, dass ihnen immer mehr Features, die sie eigentlich schon lieb gewonnen hatten über die Jahre, immer mehr weggestrichen werden. Und dass auf der anderen Seite die Kopierschutzmaßnahmen halt immer stressiger werden, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt eine Steam-Aktivierung ist oder ob das ist, was Ubisoft jetzt vermutlich so mit Assassin's Creed 2 einbaut oder so, irgendein neuer Sekurom, Kopierschutz, sonst was, irgendwas, der vermutlich irgendwie dann noch mehr Aktivierung oder sowas voraussetzt. Zum anderen gibt es auch immer weniger Spiele, die so eine Modding-Tools anbieten, dass man so eigene Karten oder sowas machen kann. Also auch das, was früher so selbstverständlich ist, dass du, wenn du damals Quake rausgebracht hast, Half-Life oder so, gab es immer einen Editor mit dabei, damit du dann immer noch Nachschub machen konntest aus der Community. Sowas bietet jetzt noch ein Dragon Age an, aber ansonsten so die meisten, ob das ein Left 4 Dead ist oder sonst was, die sind also immer viel geschlossener, die Systeme. Und du kannst auch keine Call of Duty Maps mehr selber machen.
Ja, eben, das ist ja auch ein Hintergedanke. Die wollen ja auch ihren Downloadable Content dann
verkaufen. Genau, die wollen ihre eigenen Karten verkaufen und das ist eigentlich eine Entwicklung, die auf der einen Seite nachvollziehbar ist, die aber in gewisser Weise auch fast ein bisschen schade ist, weil man nicht vergessen darf, wie viele aus der Branche sozusagen gelernt haben, ihr ganzes Können durch halt so eine Editoren, die frei zur Verfügung standen. Also nicht zu vergessen Counter-Strike, was aus Half-Life entgangen ist und was von Usern gemacht worden ist.
Wobei ich
und
da wieder sage,
Wege werden das langsam zugemacht.
Es gibt Spiele, da ist es einfach sinnvoll, weil die auch schon von der Art her und vom auch von der Engine her dafür geschaffen sind, dass man da auch super Sachen mitmachen kann, die auch so ein Stück weit schon bei der Entwicklung darauf ausgelegt wurden, wie alle möglichen Unreal-Spiele, die noch kommen, die von Epic direkt kommen, wo du dann immer den Unreal-Editor hast, den du auch manchmal ohne Spiel einfach so bekommen hast. Und ich denke mal, das wird auch nicht aussterben. Aber es macht nicht Sinn, dass bei jedem Shooter, der rauskommt, so einen Editor und so ein Tools zu haben, weil das einfach nicht bei jedem Spiel fruchtbar wäre. Und ich habe jetzt auch nicht so eine Erinnerung, dass vielleicht außer ein paar Maps jetzt so die großen Mod-Projekte bei Modern Warfare damals entstanden sind, beim ersten. Das kann nur bei so einem Half-Life oder bei einem Unreal eben funktionieren, weil das auch eben die Engines dafür sind.
Aber das Lustige ist, dass zum Beispiel die Langlebigkeit bestimmter PC-Titel davon hergerührt hat, dass es eben immer diese Community gab. Ja. Aber vermutlich war diese Community, muss man sagen, die war zwar sehr ehrgeizig, aber im Grunde ist sie kein Geschäftsmodell. Für die Publisher. Ja. Im Publisher, also ich glaube im Fall von Counter-Strike, klar, war das ein super Geschäftsmodell. Die waren ja in Deutschland immer jahrelang in den Top 5 Verkaufszahlen. Die haben immer auch die Spiele verkauft. Aber langfristig ist es dir, also Activision, glaube ich, hat nicht mehr viel davon jetzt, wenn du jetzt noch ein Call of Duty Modern Warfare 1 kaufst für den PC, weil du sagst, okay, da ist aber viel cooler, da habe ich meine Community, da habe ich meine eigenen Server und ich kann Maps selber machen, User-Maps und sowas. Die wollen natürlich jetzt Stückzahlen ihres 2er verkaufen und in 2 Jahren wollen sie Modern Warfare 3 oder Future Warfare oder wie das dann heißt verkaufen.
Eben.
Also,
irgendwo halten die Mods ja auch das eigentliche Programm doch am Leben, so. Weil du musst ja meistens auch so das Grundprogramm dann zulegen, um deine Mods spielen zu können. So. oder? Ist das so?
Aber
das klappt aber ja dann.
Kriegst du neue Käufer dadurch, ist die Frage. Oder sind es dieselben Leute, die das eben einfach 10 Jahre lang spielen?
Ja. Das hat nur bei sowas funktioniert, wo von Anfang an auch schon die Entwicklung so gelaufen ist, dass es da eine fruchtbare Basis für gibt. Und das kannst du aber nur bei ganz wenigen Projekten machen. Und ich bin mir sicher auch, dass Activision halt sagt, wir finden das cool, dass es so Mod-Szenen gibt bei manchen Spielen, aber für uns ist das einfach nichts. Wir wollen das einfach nicht haben. Also,
ja. Und ich meine, was hat man sich im Vorfeld aufgeregt wieder mit Modern Warfare und was hat man sich auch im Vorfeld aufgeregt bei Left 4 Dead, dass der Preis so teuer ist. Heute bin ich mal wieder reingegangen bei Steam. So, was ist auf Platz 1 der Verkaufscharts? Modern Warfare. Was kostet das bei Steam? 59,99 € für PC. Das heißt also, ich kriege da die PC-Version wieder als Download-Only, habe also wieder nichts, keine Verpackung, keine Anleitung, kein sonst was und zahle dann sogar noch mal ein paar Euro mehr, vielleicht 2-3 Euro, als ich jetzt so bei Amazon bezahle, wo ich immerhin mittlerweile auch schon deutlich über 50 Euro zahle, also 55 Euro oder so.
Hast du nicht gerade gesagt, du kaufst keine Spiele?
Ich kaufe die, ich habe es ja nicht gekauft. Also, was heißt, ich kaufe keine Spiele? Ich habe mir zum Beispiel Torchlight gekauft, ja, für 15,99 €.
Dein ganzes Monatsgehalt
ausgegeben. Genau, ja. So, und bevor wir jetzt hier alle über Mr. Laschewski lachen, der eine schwere Magen-Darm-Grippe hatte, lachen wir lieber über Herrn Daniel Pog, der am letzten Freitag ins KDW gerannt ist und sich die Call of Duty Prestige Edition geholt hat für 149,99 €.
Ja. Ja, aber es war so.
Ich denke, wir lachen alle.
Ich habe in meiner ganzen Scheiß-Freundesliste, ja, alle haben das gespielt.
Ja.
Und ich dachte so, ey, wer ist eigentlich der große Redakteur? Wer ist hier der Area Games Mitarbeiter, der sonst immer jedes Spiel als erstes hat?
Da war der Schwanz wieder zu klein.
Ausgerechnet bei dem Spiel, auf das ich so geil war im Vorfeld, ja, das kann ja nicht wahr sein. Dann bin ich durch ganz Berlin gerannt, ja. Und,
Na okay, das ist bei dir ein Normalzustand.
Ja.
Auf der Suche nach deiner Wohnung.
Genau. Hab mir das Geld echt auf der Straße zusammengebettelt. Aber
durch selbstgezeichnete Paint-Bilder.
Also man muss ja sagen, im KDW ist die Spieleabteilung, die sieht aus wie eine Buchhandlung.
Nee, aber die ist seltsam, muss ich sagen.
Ja, ja, eben, also, die sieht aus wie eine Buchhandlung.
Nee, pass auf, also du kannst gleich deine Geschichte erzählen, ja. Aber ich war nur ganz selten im KDW. Aber was ich immer erstaunlich fand, ist, dass sie so ein ganz seltsames Angebot hatten. Und zwar im KDW gibt es, weil was vor ganz wenig Spielen gibt es eine Importabteilung bei PC-Spielen. Da gibt es teilweise so US-Versionen und sowas. Da gab es sowas zum Beispiel wie dieses, weißt du noch früher, jetzt gehen wir sehr zurück in die Geschichte, aber sowas wie Redneck Rampage oder sowas und so eine Spiele. Oder damals gab es so eine Quake-Sammlung aus UK. Ja. Und so. Also die hatten da voll die Perlen, wo du dachtest, also ich weiß nicht, wo die das immer einkaufen.
Ja, jetzt auch, die haben so einen Altar, wo so alle möglichen Special Editions auch sind. Von so neueren Sachen wie dieser Batarang Edition von Arkham bis auch ältere Spiele. Also das stimmt schon. Und es ist halt so in so Bücherregalen.
Aber sie haben nicht richtig, also bei Mediamarkt, da hast du dann so 480 Quadratmeter von World of Warcraft. Vermutlich haben die so das Jahresbedarf oder so. Und du hast halt für jeden Scheiß und dann immer diese Pyramide und sowas, Spiele für 10 Euro. Und du hast aber nie was Exotisches.
Ja.
Und im KDW, das ist wirklich immer so, da findest du dann plötzlich wieder was so, wo du dachtest, das ist doch in Deutschland nie erschienen oder so.
Ja, genau.
Und kannst du da auch jetzt schon Zor kaufen oder sowas. Ja, also.
Und da sind dann so zwei Typen hinter so einem Tresen, die sehen aus wie Buchverkäufer. Und
die haben mir gefallen.
Die sind also ganz still und sitzen da und lesen irgendwas oder so. Und ich habe das Modern Warfare überall gesucht und dachte, ich war mir eigentlich sicher, dass es das da ausgerechnet da nicht gibt. Und dann gehe ich dahin und mache so ganz einen auf geheimnisvoll. Ja. Darf man schon danach fragen und was weiß ich?
Oh.
Und dann meint er, ja, komm mal kurz mit. Und dann steht das da einfach im Regal. Ich habe es nur übersehen. Aber nur die Prestige Edition natürlich. Also
du bist
einfach
der größte
Call-of-Duty-Fan. Dann haben sie es mir noch zur Kasse getragen. Das fand ich total höflich.
Ja.
Das haben sie mir nicht zugetraut, dass ich das selbst dahin trage. Nee, und
das sieht schon aus wie ein Nazi.
Genau. Und dann habe ich mit zitternden Händen, weil ich finde es auch eigentlich... Ich hätte mir das Nachtsichtgerät nicht haben müssen, auch wenn ich es richtig gut finde. Es funktioniert auch super. Aber ich bin eigentlich immer mehr dagegen gewesen, so viel Geld für so Special Editions auszugeben, weil es doch im Nachhinein immer verschwendetes Geld war, was man anders besser hätte anlegen können, zum Beispiel in der Krebsforschung oder so. Und wir brauchen noch 145 Euro, wo kriegen wir die jetzt her? Ah nein, Daniel Puck hat statt zu spenden sich die Modern Warfare Dings Edition geholt. Aber nein, genau. Ja, tolle Geschichte, hast du mich jetzt drauf gebracht.
Ja, du kannst ja kurz erzählen für all die neidischen Zuhörer oder so. Oder für Leute,
die es gestern bestimmt schon haben.
Also. Nee, ich meine, ach Quatsch.
Ist
nicht,
ja rausgekommen.
Ja, es geht mir nicht um das Spiel, es geht mir um das scheiß Nachtsichtgerät.
Ach so, ja, nee, das ist, also ich finde es richtig gut. Es war komplett aus Plastik, aber wirkt eigentlich ganz rund verarbeitet.
Ja, was haben wir damals alle gedacht, so im Vorfeld, als es angekündigt worden ist, da wir dachten, das wäre so ein Ypsilon-Gimmick-Aufsatz, wo so eine grüne Folie drin ist. Genau. Und so eine Lampe oder so, ja. So ein kleines Glühlämpchen.
Nein, das ist so richtig so ein elektronisches Teil, wo du so einen Bildschirm praktisch eingearbeitet hast, wo du auf so einen großen Bildschirm guckst. Du kannst an zwei Rädern einstellen, so dass es auf deine Augen, den Abstand deiner Augen eingestellt ist, wie weit die in deiner Fresse links und rechts hängen. Du kannst die Schärfe einstellen. Dann, was auch niemand erwartet hätte, du kannst umstellen zwischen diesem Sepia-artigen Modus, der auch so ein bisschen Farbe noch hat, aber halt meistens eher schwarz-weiß ist, und halt diesen grünen Modus. Also du hast nicht nur diesen billigen grünen Modus, den die Billiggeräte immer haben, sondern du hast wirklich beides zur Auswahl. Und du kannst dann auch einstellen, ob du lieber ein schwächeres Bild, was komplett auf Restlicht basiert, haben willst, womit du halt nicht zu erkennen bist, weil das Gerät dann kein Licht macht. Du kannst dich dann besser mit verstecken. Ah. Oder du machst halt eins mit, wo da vorne so rote Lämpchen angehen, was es den Raum dann nochmal selbst ein bisschen aufhält. Dann kannst du aber entdeckt werden.
Das habe ich mich auch immer gefragt bei Sam Fischer. Ja. Sieht denn keiner die drei, drei kleinen Lämpchen, da, die da immer rumrennen?
Ja. Nee, weil Sam Fischer war es bestimmt eigentlich, das Spiel hatte so eine Art Würfelsystem, wo man aus, wie bei Dungeons & Dragons ausgewürfelt wurde, ob er entdeckt wurde oder nicht.
Ja. Sam Fischer steigt ja auch einfach in nachtschwarze Schatten, so selbst tagsüber. So sind die Schatten einfach so dunkel, dass da nichts mehr zu sehen ist.
Das war immer mit 2W20, wurde das immer gemacht.
Und Sam Fischer, da donnert es ja auch, bevor es blitzt.
Ja, genau.
Ja, dann erzähl doch mal was über das Spiel.
Boah, wieso muss ich ja die ganze Zeit erzählen?
Ja, weil du am meisten...
Du bist ja einfach der größte Call of Duty-Fan der Welt,
ja?
Ne?
Ja.
Also nach deinen Freunden, die dich einfach in jeder Hinsicht überbieten.
Ich meine, du hast ja natürlich, glaube ich, dich immer schlaflos hin und her gewälzt in deinem Bett, was du eigentlich ja regelmäßig machst. Und
in meinem Bett?
So, ja, 9 oder 10, 9 oder 10, 9 oder 10.
Ja, das stimmt. Also, nee, das war ja so, dass ich am Anfang dachte, es wird eine 10, als wir es auf der Gamescom gesehen haben. Dachtest du ja auch eigentlich?
Ja.
Weil es sah ja schon bombastisch geil aus. Aber da haben sie halt immer die Passagen gezeigt, die so komplett mega durchgeskriptet waren, wo man auch sehr linear vorgegangen ist.
Und das Genre voranbringen.
Dieses Schneelevel. Ja, es geht ja auch nicht nur um das Genre-Programm. Wir haben ja gesagt.
Ja, doch, 10 von 10.
Ne? Eine 10 von 10 haben wir gesagt, es kann auch eine technische Innovation sein. Und
das kann eine Perfektion in so vielen Bereichen sein, dass man weiß, dass die nächsten Jahre erstmal nichts kommt.
Eben, ja, eben Uncharted.
So, oder? Weiß man auch.
Ja. Und es ist ja, hat sich ja dieses Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich auch schon bestätigt. Also, ja. Aber es ist so, dass es immer noch viele dieser typischen Call of Duty-Passagen hat, wo man gegen so unendlich Armeen anrennt, die immer wieder neu kommen. Und du kannst eigentlich nichts machen, als günstig nach vorne laufen, ohne getroffen zu werden. Und das hängt dann auch sehr stark von Glück ab, weil die Balance nicht mehr ganz so gut wie beim Modern Warfare 1 ist. Und du hast halt das Problem, bei den sonstigen Call of Duties hast du dich ja wenigstens dran gewöhnt nach 2 Levels. Jetzt ist es aber so, dass du immer wieder halt diese streng linearen, geskripteten Passagen hast und diese offeneren Durchlauf-Klonarmee-Passagen. Du musst dich immer wieder darauf einstellen und das macht den Spielfluss dann wieder kaputt. Und du denkst dir halt immer wieder nur bei diesen frustigeren Stellen, ich hätte am liebsten das ganze Spiel so gehabt wie diese neuen Dinge. Yeah. Und die waren ja teilweise schon im ersten Modern Warfare auch drin und waren da auch eigentlich die Highlights. Zum Beispiel die erste Mission, wo man auf diesem Tanker ist, wo man danach diese krasse Flucht hat und alles. Das war, oder die Atombomben-Szene, das sind ja eigentlich die Highlights gewesen und nicht diese typischen Call of Duty Arcade-Stages.
Johannes freut sich jetzt schon auf Call of Duty Modern Warfare.
Ich hab für tatsächlich die
Wii? Ja, das Reflex. Ja.
Nein. Ich hab's ja auf dem PC gespielt, so zur Hälfte ungefähr. Also Atombomben-Explosion habe ich auch noch mitgekriegt.
Es ist schon, also das Modern Warfare 2 ist schon das krasseste Shooter-Erlebnis des Jahres, weil es einfach so schweinegeil aussieht und weil die Stellen, die wirklich grandios sind, die rocken auch echt alles, die können auch mit Uncharted mithalten, aber anders als Uncharted schafft es Modern Warfare nicht, das so auf so einem konstanten Knaller-Level zu halten. Und,
was hältst du denn eigentlich von der Geschichte? Also ich meine jetzt erstmal wieder dieses, was ist jetzt eigentlich mit dieser Flughafen-Terroristen-Mission? Ist sie, wenn man das nicht wüsste im Vorfeld, würde einem die überhaupt auffallen?
Ja, weil sie total aus der Reihe tanzt. Du kannst, aber selbst wenn du, also ich habe ja nur die deutsche Version gehabt, wo man nicht mitballern konnte, aber selbst wenn man das kann, es ist einfach so eine hohle Stelle, wo du, die auch gar keinen spielerischen Anspruch hat. Und die auch, wo du nicht das Gefühl hast, ich meine, es geht um einen Russen, der will alles mit Atombomben abknallen. Ja. Es gibt noch einen weiteren Verlauf der Handlung, der was mit Geheimdienstverrätern und so weiter zu tun hat. Das ahnt man auch ziemlich früh schon in dem Spiel. Aber im Grunde geht es mal los, dass du den Hauptbösewicht hast, einen fiesen Russen, der Atombomben zünden will. Was gibt mir denn diese Flughafenszene, wo er die Zivilisten abknallt? was, das macht den doch nicht böser. Ja. Ich weiß doch schon, das ist einer, der will mit Atombomben Amerika vernichten, der will alle Menschen da töten. Und der macht das auch in dem Spiel teilweise. Der ist ja jetzt ja nicht grausamer ja, geworden, weil er so den Flughafen abschlachtet.
Das finde ich so den spannenden Punkt, weil das hatte ich in dieser ganzen Diskussion auch immer diesen Eindruck, was soll das eigentlich noch verstärken?
Ja,
du bist direkt dabei. Also, ne? Also wenn er jetzt sagt, so, er will alle mit einer Atombombe töten, so, dann denkst du ja, toll,
das ist eine abstrakte Gefahr, klar.
Aber du kannst siehst, wie er als Unschuldigung
bringt. Du kannst aber auch in der Zwischensequenz alles zeigen, wie Leute da am Flughafen umgebracht werden. Also die Frage ist, warum muss man das sozusagen aus der Ego-Perspektive mitspielen? Was gibt einem das jetzt noch zusätzlich?
Na, die Frage ist für mich da, ob du dich da entscheiden kannst, ob du schießt oder nicht.
So. Das brauchst du ja gar nicht bei uns
in der deutschen Version. In der deutschen nicht so, aber in der Original, so wie es ja halt gedacht ist. Ne?
Da sind wir ja, aber was soll diese Entscheidung dann über dich aussagen? Dass du ein Vollarsch bist oder so? Also
ich finde, das ist so der große Punkt, wo Videospiele halt zur Kunst werden. So. Weil sie das halt präsentieren, so diese Entscheidungsmöglichkeit, die keine andere Kunstform hat.
Ja, das macht Kunst aus, diese Entscheidungsmöglichkeit.
Meine Kunst gibt ja eigentlich gar keine Entscheidungsmöglichkeit.
Ich kann mich bei Picasso auch nicht entscheiden, dass die Figuren da nicht so bekloppt aussehen.
Ja, der Main Grund, dass du gerade wieder nicht zugehört hast.
Ja. Aber du hast ja dieses innere Zerwürfnis und so, das ist ja so schon, das gab es ja nur schon bei Overlord oder bei Fable oder sonst was, wo du halt auch unschuldige Dorfbewohner abschlachten konntest. Du konntest ja in Fable 2 das gesamte Land entvölkern,
ja, das stimmt,
wenn du Lust hast und so. Du konntest ja der Oberterrorist sein. Also ich finde, das ist halt ein bisschen zu durchsichtig als einfach nur so PR-Gag gemacht.
Ja, das wirkt auch so.
Irgendwas zu, also genauso wie dieses Rammstein-Video, ja, was eben auch so, natürlich hatten die, glaube ich, nicht so von eine innere Motivation zu sagen, ach, wir sind jetzt künstlerisch irgendwie einfach mal total geil drauf, ein Hardcore-Porno zu machen.
Die provozieren doch sowieso gerne. Also
von ja, genau, sie provozieren gerne. Und genauso muss man sagen, Infinity Ward wollte halt eben auch gerne provozieren. Und das ist so diese einzige Funktion von diesem Level, weil so Leute als also den Gegner in dem Spiel als Arschloch darstellen, da würden ja auch 1000 normale, non-interaktive Videos oder so reichen. Also das bei Stirb langsam oder so, bei dem man so guckt, ja, der erste, ob das nur Hans-Martin Gruber war oder im zweiten am Flughafen, da gibt es diese Szenen, wo er dann ein ganzes Flugzeug voll besetzt mit unschuldigen Menschen abstürzen lässt, wo du dir auch so denkst, so, Mann, was für ein Arschloch. Und wo du dann auch so wie bei jedem Max Payne, ja, wo du am Anfang halt siehst, eben wie deine Frau und dein Kind umgebracht werden. Das reicht doch aber völlig.
Und das hat eine emotionale Wirkung, weil das viel besser eingeflochten ist, viel intelligenter gemacht ist. Und weil du hast ja auch nicht das Gefühl bei dieser Szene, dass es irgendwie authentisch wäre, deswegen schockt es dich auch nicht. Nein, danke, kein Keks. Es ist einfach so komplett belanglos. Du nimmst diese Szene, du guckst sie dir einfach nur an und du empfindest gar nichts dabei. Also ich habe mich jetzt dadurch jetzt auch nicht irgendwie gestört gefühlt, in dem Sinne, dass es mir zu hart wäre oder so, weil es einfach so plump und wirkungslos bleibt. Und es fängt ja an in einem Aufzug, in einem Flughafen, ja, und die haben alle ihre großen Waffen schon in der Hand.
Also du weißt ja, was kommt.
Und ja, aber vor allem, du denkst dir so, toll, aber wenn das jetzt irgendwie echt wirken soll, wie sind sie denn mit ihren großen Waffen da in den Aufzug gekommen und überhaupt so weit gekommen in diesem Flughafen? Und das ist aber auch so ein Problem, was ich mit Modern Warfare habe, wo ich mir mehr erhofft habe, was jetzt für ein Spiel nicht schlimm ist, weil das bei den meisten Spielen nicht so ist, gerade bei den Call of Duties nicht, aber sie schaffen nicht diesen eigenen Anspruch, den sie offenbar an sich stellen, Authentizität und Unterhaltung unter einen Hut zu bringen. Mhm. Du hast immer das Gefühl, sie versuchen stellenweise einen auf so könnte es wirklich ablaufen. Wir sehen, dass diese Geschichte auch immer nur aus so einem Radarraum, wo ganz viele stylische Satellitensequenzen und so ablaufen, als wenn jemand in so einer Zentrale säße, ja, und das immer nur so sehen könnte. Wir sehen jetzt keine Kino-Zwischensequenzen einer nach der anderen. Aber auf der anderen Seite, das, was dazu erzählt wird von diesen Befehlshabern, das klingt echt, als wenn das so ein paar Militärphilosophen aus einem Billig-Kinofilm wären, die der Kaffeeklatsch abhalten und immer in irgendeinem bedeutungsschwangeren Satz nach dem anderen raushauen. Ein guter Patriot, der hat die starke Keule in der Hand und solche Sachen. Und dann hast du im Spiel halt dieses krasse Blockbuster-Erlebnis. Da ist es wieder so, als wenn du eine Cutscene spielst, die geil gemacht ist, aber du spielst sie halt richtig. Aber das ist weder in die eine noch in die andere Richtung eine Konsequenz. Ich hätte es lieber komplett wie ein Michael Bay-Film gehabt, ohne diese ganze versucht tiefgründige Scheiße, die nicht funktioniert. Oder halt ein richtig authentisches Spiel, was dann aber auch komplett einen auf Realismus macht.
Also ich habe ja bis jetzt leider den zweiten noch nicht gespielt, sondern nur den ersten. Vor allem bei dem ersten ist es ja, glaube ich, dann eigentlich schon ganz gut geglückt. Ja. Also alleine schon diese, dass man in der Haut von jemandem steckt, der am Anfang exekutiert wird.
Das ich wusste das nicht mal
sagen. Ja, genau. Also die meisten werden das erst dann so mitbekommen am Ende der Sequenz. Oder halt eben dieser Verstrahlungstod. Fand ich, der war halt, weil halt diese, es gibt ja beim Spiel immer diese so Game-Over-Mechanik oder sowas und obwohl dieses Spiel das ja auch aufgelöst hat, indem man ja dann sofort in jemand anders wieder gesprungen ist und dann sofort wieder weitergeballert hat, war es doch erstaunlich, dass man mit so einer Spielfigur, mit der man eine gewisse Identifikation aufgebaut hat, weil man sie eben selber steuert, eben plötzlich dann so eben dann so abgenippelt ist. Also das war ja viel genau intelligenter als im zweiten, wo man dann halt einfach nur wieder so Leute abknallt. Also vor allem, wie gesagt, bei jedem Soldier of Fortune oder sonst was hast du da vermutlich so bestialischere Dinge mit deinen Gegnern gemacht.
Und beim ersten Modern Warfare, das war auch das, was du jetzt eigentlich sehr gut aufgebracht hast, ist das Erzähltempo viel besser und die Erzählintelligenz. Die haben punktueller ihre Nadelstiche gesetzt und haben dem Spieler auch erstmal immer Zeit gelassen, sich in eine Situation reinzufühlen. Beim zweiten Teil hat man viel mehr Sprünge, die viel schneller passieren zwischen verschiedenen Figuren. Kann sich an einem Moment nie richtig, auch wenn das mal so ein krasser, kurzer Moment ist, wo man was genießen kann, eine krasse Szenerie hat oder so, kann das nie richtig in sich entfalten lassen, so wie das beim Vorgänger ja der Fall war, weswegen der auch so hoch gelobt war. Und so kommt keine Dramaturgie zustande. Und deswegen kannst du auch nicht mit so einer Terrorszene dann irgendwas in dem Spiel aufwühlen, weil dein Gesamtpacing deiner Story einfach kaputt ist.
Das klingt aber wirklich nach typischen so Hollywood-Film-Blockbuster-Fortsetzungen, so, die dann immer im zweiten Teil so immer mehr machen wollen, so, aber der Story geht es dann einfach zurück.
Sie haben auch so intelligente Kniffe, wie halt dieses, dass deine Figur auch mal stirbt oder dass, dass auf einmal irgendwie dann ein Hubschrauber abstürzt, in dem du sitzt. Das haben sie total überstrapaziert. Das kommt ganz oft in dem Spiel vor, immer wieder. Du kannst dich immer darauf einstellen, wenn du irgendwo in einem Fahrzeug sitzt, dass es zerschossen wird. Und einfach so.
Ich hab einfach kein Glück mit
Fahrzeugen. Das ist wie mit M. Night Shyamalan, der auf einmal, da gab es einen krassen Plot-Twist und alle haben so gesagt, geile Sache. Und bei seinem nächsten Film wurde das dann immer mehr und auf einmal hatte der dann 8 Plot-Twists drin. Und die wurden halt immer schwächer, weil sie halt keine Wirkung mehr entfalten konnten, weil sie halt total overdone waren. Und die endliche Entwicklung ist halt da bei Modern Warfare auch zu erkennen. Aber es ist halt jetzt so, man meckert über dieses Spiel fast mehr, als dass man es lobt, weil man halt so viel davon erwartet hat. Aber andererseits ist es ein Wahnsinns-Shooter, allein schon in der Hinsicht, was das Spielgefühl angeht, wie sich die Waffen anfühlen, wie die Gegner umkippen, wenn man sie abknallt. Die ganze Animation, die dahinter steckt, die ist sogar besser als bei Uncharted. Wie genial die Gesichter animiert sind von den Figuren. Das sind all solche Sachen, die das Spiel dann doch wieder zu einem Erlebnis machen, was in Teilen seinesgleichen sucht. Aber es ist halt nicht so ein Fortschritt, wo man sagt, das bringt jetzt wieder die Spiele voran. Gerade weil halt Uncharted das alles schon vorangetrieben hat, diese ganzen oberflächlichen Entwicklungssachen. Es sind halt eher so Sachen, die man so ähnlich auch praktisch schon bei Modern Warfare 2 auch so gut hatte, die sich jetzt nur, weil die Zeit vorangeschritten ist, ganz logisch ein bisschen verbessert haben.
Was ich jedoch zumindest in den ganzen Videos, die ich gesehen habe, sehr clever fand, war halt dieser Spec-Op-Modus und vor allem, wie abwechslungsreich der gestaltet ist. Mhm. Dass du eben auch diese Missionen hast, wo du selber in so einem Geschütz bist von so einem Flugzeug und der andere unten durch die Gegend rennt. Das hatte mir dann schon irgendwie sehr cool gefallen, weil es halt nicht so dieses typische Koop-mäßige ist, einfach nur so Schulter an Schulter irgendwie auf Gegner zu rennen, sondern eben auf eben diese ganzen Variationen. Einer in die Artillerie, einer unten im Feld.
Und der greift dann halt auch wieder genau wie im normalen Multiplayer-Modus, der natürlich wieder genauso gut wie bei Modern Warfare ist, der greift wieder halt, dass das Spielsystem an sich, die Shooter-Mechanik so gut ist, ja, dass du auch das Gefühl hast, du kannst so ein schwieriges Backup-Mission, wo du irgendwie einen krassen Hindernisparcours bestehen musst oder du musst ein Dach verteidigen, wo von allen Seiten Gegner anstürmen, du kannst es spielerisch lösen, auch wenn es schwierig ist, indem du es einfach lernst und indem du dich verbesserst. Weil die Mechanik so gut ist und so viel auch so viel Spaß macht, dass du auch trainieren möchtest. Und du hast nie das Gefühl, dass die Mechanik irgendwie kaputt oder unfair ist und es deswegen schwierig wäre. Und zum normalen Multiplayer kann man nur sagen, ja, es ist grandios, die Maps sehen Hammer aus mit der Grafik-Engine, sind alle super designed und du hast wieder die ganzen Ranglisten und so. Und nur du hast trotzdem auch da das Gefühl, Infinity Ward haben nur das Mindeste getan, um großartig zu sein, aber nicht das, was sie hätten tun können mit ihren grandiosen Mitteln, die sie hatten. Und auch mit dem Vertrauen, das die Gamer von Anfang an in das Produkt hatten, weil es war ja klar, dass alles kaufen würden. Du hast zum Beispiel keinen Replay-Modus, keine Fotosachen, all diese Features, die auch Uncharted hatte, die Halo hatte, wo man so denkt, das ist ein mega krasses Paket, sondern du hast nur das Gefühl, das ist jetzt ein krasses Paket. Und
ja, aber müssen sie doch jetzt auch nicht. Wenn
sie eben, wissen, sie sind nicht über das Mindeste hinausgegangen, dass man sagt, es ist ein kleines Meisterwerk geworden, aber sie haben nicht versucht, es noch weiter zu pushen.
Welchem Entwickler traut man denn jetzt schon so viel Enthusiasmus zu, dass er jetzt wirklich so...
Ja, aber halt zum Beispiel Naughty Dog hat das mit Uncharted gemacht.
Ja,
die wussten doch sicherlich noch nicht, dass sich das so mega verkaufen wird. So.
Ja, also,
wie erfolgreich war Uncharted 1? So. Sicherlich ganz gut so, aber es ist ja jetzt nicht, also kein Vergleich zu Modern Warfare 2.
Jetzt ja, aber sie hätten ja auch sagen können, so, wir machen jetzt einfach so Uncharted 2 eben einfach so den ersten Teil mit einer neuen Story, ein bisschen was anderes, ein bisschen was besser und das reicht uns dann, weil wir verkaufen dann ähnlich viel.
Ja, aber sie haben ja diesen gewissen Status noch nicht erreicht, den sie jetzt mit Uncharted 2 haben. So. Die Frage ist ja, wie sie es beim dritten Teil machen. Machen sie mehr als im zweiten oder gerade so vielleicht das alles wieder kaufen dann? Und
also die Frage wird auch sein, die sich dann beim nächsten Jahr mit Blizzard stellt.
Die haben aufgegeben in der Hinsicht.
Ich sag mal,
so viel ist klar.
Weiß man nicht. Also abschreiben würde ich es noch nicht. Also.
Nee, also die Spiele wären gut, gar keine Frage. Also StarCraft 3, Diablo 3, freue ich mich auch total drauf. So. Aber sie tun halt wirklich nur das Mindeste. Sie kopieren das, was halt vorher schon Spaß gemacht hat. So, also ohne irgendwie irgendein Genre voranzutreiben, wie sie es noch bei Warcraft 3 gemacht haben oder so.
Das können sie vielleicht auch erst nur bei neuen Titeln, wenn sie was Neues machen.
Nö. Haben sie aber Warcraft 3 auch geschafft, im Vergleich zu Warcraft 2. Also, oder im Vergleich auch zu StarCraft. Weil sie haben es mit StarCraft schon geschafft, im Vergleich zu Warcraft 3 mit den unterschiedlichen Rassen und so.
Ja, wobei, Warcraft
3 mit den Rollenspielelementen und jetzt gar nicht mehr. So, auch mit World of Warcraft, so sehr ich das Spiel auch hasse, kann man sagen, sie haben ja die Online-Rollenspiele einfach vorangebracht.
Genau.
Ja, so, sie haben, einsteigerfreundlich wie noch nie und überhaupt. So, wobei, und jetzt, was kommt jetzt? StarCraft 2 ist StarCraft 1 in hübsch.
Bei StarCraft 2 muss ich aber auch sagen, das ist so krass, auch bei diesen ganzen Turnieren und Ligen gespielt, da müssen sie auch mega vorsichtig sein, dass sie da halt nicht zu viel verändern, weil die meisten würden am liebsten StarCraft 1 weiterspielen und sich vielleicht eine hübschere Grafik wünschen.
Ja, aber genau denn kann ich das nicht verstehen. So, weil, warum sollten denn die irgendwie aufrüsten, auch die ganzen Koreaner, warum sollen die sich alle einen neuen Rechner kaufen, wenn sie genauso gut StarCraft 1 spielen können,
weil es einfach dasselbe Spiel ist? Also man darf auch nicht vergessen, dass sie vielleicht gar keinen neuen Rechner brauchen, weil StarCraft 2 ja auch wieder vermutlich... Naja, also World of Warcraft läuft fast auf ihrem Netbook, also...
Ja, aber StarCraft 2 ist nun doch hübscher, als dass das auf einem Rechner läuft, der vielleicht StarCraft 1 gerade noch so abspielt.
Ja, aber du kannst natürlich auch schon wieder ganz schön was runterstellen.
Aber warum haben sie nicht versucht, zum Beispiel jetzt einfach ein Spiel zu kreieren, das irgendwie dann wieder innovativ und geil ist, wie es auch StarCraft 1 war, und dadurch wieder ein Multiplayer Knaller wird. So, anders als StarCraft 1, aber eben auch so
richtig geil. Aber in diesem Genre, diese Echtzeit-Strategiespiele, hat nur StarCraft das geschafft, so drei Rassen hinzubekommen, die sich unterschiedlich spielen, die sich unterschiedlich anfühlen, die aber perfekt ausbalanciert sind.
Ja.
Dass es auch jahrelang eine perfekte Strategien gab. Das hat einmal vorausgesetzt, dass Blizzard das auch noch jahrelang nachgepatcht hat, immer wieder ein bisschen angepasst hat und verändert hat, weil am Anfang gab es ja immer diese Sachen, die so irgendwie unbalanciert waren, ob das so irgendwie die Sanitäter waren, die dann wieder so stark waren in Verbindung mit den Terranern, all dieser ganze Quatsch. Und in dieser Zeit haben 1000 andere Strategiespiele versucht, das Rad neu zu erfinden. Sie haben entweder versucht, mit mehr Einheiten zu machen, mit einem anderen Perspektiven, so Tom Clancy's End War. Wir machen jetzt alles so in 3D mit einem neuen Befehlssystem, mit Spracheingabe. Du befehligst jetzt nicht mehr so von oben, sondern deine einzelnen Einheiten. Dann gab es so eine Spiele so wie Dawn of War, die eben auch super waren, oder Company of Heroes, wo das mehr so Squad-basiert war, immer mehr so kleinere Teams. Dann gab es so eine Spiele wie hier diese total gefloppten Total Annihilation Nachfolger, wo du so auf einmal 10.000 Einheiten hattest oder so.
Diese Battle Realms.
Battle Realms? Achso, okay, genau.
Nee, du meinst Supreme Command.
Supreme Command, meinte ich, genau. Mit den Milliarden Einheiten. Also es gab so viele Wege und alle hatten eins gemeinsam, sie sind fast alle grandios gefloppt.
Ja, im Gegensatz zum Beispiel auch zu so einem Civ, was eigentlich immer gleich geblieben ist.
Ja.
So ein paar kleine Veränderungen, ein bisschen hübschere Grafik und das hat sich immer geil verkauft, jeder Teil.
Der nächste Flop, der zeichnet sich jetzt schon ab, oder der wird kein großer Flop sein, aber so diese nächste lustlose, wir probieren was Neues aus, ist dann nächstes Jahr im März Command & Conquer 4, was bestimmt gut aussieht, was auch wieder sehr geile Zwischensequenzen hat, was endlich dann auch den Abschluss der Tiberium-Saga bringt, wo wir endlich wissen, wie es mit Kane und so zu Ende geht.
Der fällt in den Abgrund.
Ja, genau.
Alle Bösewichte.
Ja, aber das Spielprinzip ist halt im Grunde eigentlich... wir würden gerne eine Echtzeitstrategie machen, aber wir müssen irgendwas Neues finden. Wir machen jetzt so mit Erfahrungspunkten. Und das ist ein scheiß System, was kein Mensch haben will eigentlich. Ich wette, kein C&C-Spieler hat jetzt gejubelt, als es hieß, so geil, so ein neues Erfahrungspunktesystem, was mir Einheiten freischaltet. Das mag keiner. Und trotzdem müssen sie es machen aus diesem komischen Innovationszwang heraus. Irgendwie noch ein bisschen was anderes zu machen.
Und es war bei Modern Warfare jetzt auch nicht die Kritik, dass sich am Spiel selbst nichts geändert hat an der Mechanik, weil die ist ja geil. Und das hätte auch die Multiplayer-Spieler erzürnt, wenn sich auf einmal ganz anders spielen würde. Es ging ja mehr darum, dass sie bei den Features, was man noch so an Extras hätte dazu packen können, dass sie da nicht noch mehr aus den Vollen geschöpft haben und da nicht noch so ein paar Sachen eingebaut haben, die andere Spiele auch irgendwie schon etabliert haben, die man hätte machen können.
Ja, und das eben, ja, dasselbe wird ja auch mit StarCraft 2 sein. So, die missachten ja einfach schon so Genre-Konventionen, die sich mittlerweile etabliert haben. So, was soll das? Oder fühlt sich das Spiel einfach alt an? Und es ist eigentlich prinzipiell auch alt. So, sie hätten ja, also man redet, ich rede jetzt nicht unbedingt so von krassen Innovationen, keine Ahnung, wie der Sprung von 2D zu 3D oder so, irgendwie, aber ja, man kann es ja modernisieren einfach, hier und da irgendwie sich Komfortfunktionen überlegen.
Aber ein paar haben sie ja schon eingebaut, so wie mit diesen Produktionsketten und sonst was. Also das ich glaube, da wo es geht, haben sie das schon eingebaut und ansonsten haben sie halt wirklich, sind sie arg bemüht, eben von das Balancing von Anfang an richtig hinzubekommen, was ja bei StarCraft 1 irgendwie erst mit Boot War hingeklappt hat und 6 Patches später. Sie versuchen das von Anfang an richtig hinzunageln, dass es ein tolles Multiplayer-Turnierspiel ist. Und da kann ich verstehen, dass sie dann auch lieber sagen, so play it safe. Also dann lieber ein bisschen weniger Funktion, ein bisschen weniger Innovation, ein bisschen weniger Experimente.
Ich meine, letztlich weiß man ja auch zu den Single-Kampagnen noch nicht so viel. So,
ja, genau.
Also nur Terraner-Kampagne halt, aber die anderen sollen ja eigentlich grundverschieden sein.
Wir haben ja mal kurz auf der Gamescom reingespielt und da muss ich auch sagen, genau wie bei Diablo, ich fand es geil, dass es sich wieder genauso angefühlt hat. Und man hat einfach.
Ja, man fühlt sich schon irgendwo zu Hause so.
Ja, und man hat losgespielt und wollte am liebsten auch nicht mehr aufhören und hat jetzt nie gedacht, aber Leute, die Zeit hat sich weiterentwickelt, ihr seid jetzt nicht mehr so up to date oder so.
Auch das Problem ist, was Alex jetzt mit Risen hatte. So, das ist prinzipiell Gothic 2 so in. Naja, nicht mal hübscher so.
Aber da ging es ja auch darum, dass Gothic im Prinzip schon Sachen hat, die einen gestört haben oder die nicht richtig rund liefen und die jetzt immer noch da sind. Und die sich nie verbessert haben.
Irgendwie. Ja, die hat StarCraft ja da, auch wenn man das Mikromanagement nimmt, gut, dass die ganzen E-Sportler und so natürlich total super finden.
Aber Johannes hat eine tolle Überleitung gefunden durch Risen, weil dadurch können wir nämlich gleich zu Dragon Age kommen. Und das ist deswegen ganz witzig, weil ich so auch wieder schmunzeln musste, dass es im Zuge von Dragon Age, was ja für 3 Plattformen erschienen ist, nämlich für PC, PS3 und Xbox 360, gab es natürlich im Vorfeld wieder diese etwas unsägliche Trendgeschichte, die es jetzt immer wieder gibt, nämlich diese Systemvergleiche. Wo sieht's besser aus? Und bei im Grunde ist es mir doch egal, weil also zum Beispiel ich, wenn ich meine, ich gehöre zu den Privilegierten, die alle 3 Systeme zu Hause haben. Und ich denke mal, viele von unseren Lesern und so, denen wird es da ähnlich gehen. Zumindest 2 davon werden sie haben. Und natürlich ist die Entscheidung für mich nicht primär, wo sieht es am besten aus. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist für mich eher zweitrangig, weil ich spiele nicht ein Spiel auf dem PC, weil es da ein bisschen besser aussieht und ziehe das deswegen dem bequemen Couch-Gefläze vor, ja, wo ich auf eine große Glotze gucke und meine Heimkinoanlage habe. Ja. Das kann das für mich nicht kompensieren. Also zum Beispiel sowas wie, nehmen wir mal sowas wie Batman, Arkham Asylum. Da ist die schönste Version die PC-Version. Die hat die Physics Engine noch drin, das sieht alles im Detail ein bisschen besser aus. Aber ich bereue natürlich nicht eine Sekunde, das auf der Xbox gespielt zu haben. Einmal, weil ich es halt, wie gesagt, von Natur aus so als kleine Gamerscore-Hure immer schön finde, wenn das irgendwo verzeichnet wird, was ich da spiele. Und genauso ist es zwischen Xbox 360 und PS3. Da gucke ich nicht, wo ich irgendwie noch in 10 cm bessere Grafik habe, sondern entweder das ist ein Exklusivtitel, dann spiele ich den auf der Plattform. Ich spiele natürlich meinen Ratchet & Clank auf der PS3 und mein Uncharted auf der PS3. Aber wenn es ein Multiplattform-Titel ist, spiele ich es auf der 360 einfach, weil ich da eben die ganzen Gamerscore-Sachen habe und die Freundeslisten und weil halt das so mein Spielknecht ist, die 360.
Du müsstest dir auch ansonsten jeden Monat einen neuen PC kaufen, weil du dann die maximale Grafik haben willst.
Ja, das muss ich ja noch nicht machen, weil die PC-Spiele ja mittlerweile auch technisch so auf der Stelle treten, dass ich da mit einer 1-2 Jahre alten PC-Konfiguration gut hinkomme. Aber deswegen gab es jetzt bei Dragon Age Vergleichsbilder und da hieß es dann eben teilweise von der PC-Presse frenetisch kritisch gefeiert, dass die PC-Version deutlich besser aussehen
würde. Ja, die haben da sowieso, glaube ich, so einen gewissen Konsolenkomplex.
Genau.
Weil sie auf dem PC immer sagen können, so, ja, hier sieht es am besten aus. Ja, ja. Kein Wunder, wenn alle halbe
Jahre neue Grafik. Aber pass auf, dann siehst du dir die Bilder an und denkst dir so, naja, gut, da musst du aber jetzt auch schon sehr genau hingucken, um da irgendwelche Besserungen in der PC-Version zu sehen. Vielleicht, dass irgendwo bei der Rüstung irgendwie die Texturen ein bisschen schärfer sind. Was für mich jetzt kein Argument wäre, die PC-Version vorzuziehen.
Es ist ja auch auf dem PC nie gesagt worden, dass das große Highlight von Dragon Age die Grafik ist. Es sieht zwar ganz gut aus, aber es ist weder ein Grafikknaller noch lebt es davon.
Genau, aber jetzt, bevor wir zum Spiel selber kommen, eben wie gesagt, wieder dieses witzige Vergleichsgehabe mit Grafikvergleichen bei Dragon Age, wo wirklich so haargenau gesagt wird, da hinten ist ein Grashalm, der sieht ein bisschen schlechter aus auf der Xbox 360. Und das völlige Ignorieren zum Beispiel dieser selben Thematik bei Risen. Ja. Bei Risen sieht schon mal auf allen Plattformen irgendwie schlechter aus. Und natürlich auf dem PC noch am besten. Die Xbox-Version von Risen sieht katastrophal aus, was aber eben auch kaum einer so richtig sagte. Und wenn ich mir angucke, wie die Xbox-Version von Risen aussieht und dagegen Dragon Age halte, dann sieht Dragon Age eben einfach tausendmal besser aus. Bei Dragon Age gibt es kein Aufploppen in der Entfernung und sonst was. Natürlich hat Dragon Age auch keine frei belaufbare riesige Oberwelt. Muss man auch sagen, sind halt immer kleine, instanzierte Gebiete. Aber die sind rund und die laufen super flüssig, da kannst du dich drehen.
Vor allem zaubert Risen ja nichts, was nicht möglich wäre gewesen
auf der Xbox. Eben, also das haben wir ja schon mit Fallout und Oblivion gesehen, dass man auch große Welten sehen kann, über die man laufen kann, die gut aussehen. Also da muss man wieder die Kirche im Dorf lassen und da zeigt ja Dragon Age eben wirklich wieder, was es kann.
Da muss man die Frau mal in der Küche lassen.
Genau.
Ja. Nee, finde ich auch richtig so, aber also diese Grafikdiskussion ist halt gerade in diesem Minimalbereich, wo sich die Leute dann auch gerne was einreden. Also ich habe auch schon gehört, dass die PlayStation 3-Version jetzt halt wirklich besser aussieht als die Xbox 360-Version.
Genau.
Dann höre ich aber wieder so, die PlayStation 3-Version ruckelt dauerhaft. Ja.
Genau.
So. Und das ist dann aber so ein Punkt, das ist ja wieder so ein technischer Punkt, der ärgert mich dann schon ein bisschen.
Ja.
Und der eigentliche Knackpunkt bei der PC-Version ist ja, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen besser spielt. So. Also die Steuerung ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet für die Konsolen. Und da komme ich dann eher ins Grübeln, so, weil ich dann lieber ein geschmeidiges Spielgefühl haben will und eben eine ruckelfreie Grafik. Und dann überlege ich wenigstens zwischen Konsole und PC.
Und da sind wir halt beim größten Unterschied der PC-Version zu der Xbox 360-Version. Das ist halt eben die Steuerung und das ist halt bei der PC-Version so, dass man das Spiel theoretisch so spielen kann, halt eben wie Neverwinter Nights, sprich oder Baldur's Gate, dass man mit dem Mausrad schön rauszoomen kann, bis man fast so eine isometrische Perspektive hat, wo die ganzen Spielfiguren und Partymitglieder ungefähr so 5 cm groß sind und so eine kleinen Männchen sind, die dann da durch die Gegend rennen. Das spielt sich dadurch natürlich auch ein bisschen anders, weil du halt immer schnell auch pausieren kannst, deine Befehle geben kannst und so.
Aber du hast von der Grafik
erwähnt. Ist übersichtlich, ja, genau. Aber das muss ich sagen, ist halt ganz große Geschmackssache. Ich habe damals ja auch bei das Gate 1 und 2 gespielt und sehr gemocht, aber seitdem es Knights of the Old Republic gab, mag ich diese Spiele mit dieser, das war ja damals die Neverwinter Night Engine, mag ich diese Spiele mit dieser Engine lieber aus dieser Schulterperspektive, weil es mir mehr ein Gefühl gibt, in der Spielwelt drin zu sein, auch in den Kämpfen näher am Geschehen zu sein und weil es mir mehr das Gefühl gibt, so eine Welt zu entdecken, weil ich einfach die Perspektive habe, dass ich eben weiß, ja, wenn die Kamera hinter dir ist, dann siehst du ja auch mehr, was vor dir ist und du siehst halt mehr ein Gefühl für die Weite und für die Entfernung. Deswegen fand ich zum Beispiel ja auch immer Spellforce, damals 1 und 2 auf dem PC, einfach super, weil man halt wirklich die ganzen Kämpfe immer aus dieser weggezogenen Kamera machen konnte, aber dann in diesen ruhigen Momenten, wo du halt so von einem Dorf zum anderen gelatscht bist oder sowas, halt immer auf diese schöne Schulterperspektive gehen konntest und das Gefühl hast, du bist durch so eine Spielwelt gegangen. Und deswegen bin ich einer von denen, vielleicht auch von der Minderheit, die sagen, ich spiele Dragon Age sowieso lieber auf der Konsole, weil mir diese Steuerung besser gefällt. Wie sie immer Knights of the Old Republic ist. Man muss natürlich auch sagen, das Spiel ist auf der Konsole, glaube ich, auch deutlich ein bisschen leichter gemacht worden. Man muss also auf dem PC vielleicht wirklich noch viel taktischer vorgehen und diese ganzen Einzelbefehle geben, da mit den Tränken. Und man muss immer gucken, dass die ihre Spezialfähigkeiten alle sinnvoll einsetzen und wer gegen wen kämpft, dass du da hinten an die Bogenschützen erstmal klar machst und sowas.
Die haben ja jetzt auch mit dem Patch die PC-Version sogar leichter gemacht.
Ja, ja.
Weil irgendwie auf den leichten Schwierigkeitsgraden sogar noch zu schwer für einige
waren. Ja. Und das deswegen die Xbox und die PS3-Version ist von vornherein leichter und man hat halt das Gefühl, durch diese, man kann halt diese KI-Befehle geben, die man schon so vielleicht kannte, so von diesem Gambit-System von Final Fantasy XII, wo man halt auch schon immer so sagen konnte, sowas wie, du hast so eine Befehlskette gemacht, so wie wenn Gesundheit unter 50% benutze Heiltrank. Und so eine Befehl oder wenn ein Spielpartner angegriffen wird, dann greift den Gegner an.
Er greift in die Flucht.
Ja, aber so eine KI-Programmierung, wenn man die einmal einigermaßen richtig gemacht hat, dann muss man auch nicht mehr so viel Micromanagement machen. Dann kann man sich so auf die Kämpfe konzentrieren und da ist Dragon Age eigentlich ein super Spiel, wobei ich auch sagen muss, der Name Rollenspiel wird ja von vielen Spielen so ein bisschen vernachlässigt. Also zum Beispiel bei Risen oder so habe ich nicht so viele Möglichkeiten, wirklich unterschiedlich zu antworten oder so.
Ja, Diablo meistens, hatte auch immer Action-Rollenspiel.
Ja, genau, das ist ja völliger Quatsch. Weil bei Diablo hast du ja überhaupt null Entscheidungen. Da musst du genau das machen, was
er von dir sagt. Du wählst anfangs einen Charakter aus und du individualisierst den Charakter.
So genauso ist man sagt ja auch, man sagt ja auch zum Beispiel, Bioshock wäre ein Action-Rollenspiel oder so. Aber im Grunde hast du in Bioshock auch keinerlei Möglichkeiten, irgendwie auf die Story Einfluss zu nehmen. Also bis zum bitteren Ende bist du...
Hast du darüber Rollenspiele definiert?
Du hast ja noch nicht...
Ja, naja, also Rollenspiele sind für mich... aber wo Rollenspiele angefangen haben, halt so bei Pen und Paper, da war es ja immer so, dass der Vorteil von Rollenspiel war, dass deine Fantasie sozusagen das Limit war. Und du saßt dann da immer mit deinem Kumpel zusammen, hast gewürfelt. Klar, diese sowas wie Kämpfe und sowas mussten ja irgendwie faktisch entschieden werden mit Würfeln. Aber im Grunde hat sich alles in deiner Fantasie abgespielt. Und das Tolle war doch so, diese typische Rollenspielsituation, dein Meister oder wie auch immer hieß bei dem Spiel, erzählt dir so, okay, du bist mit deinen zwei Kumpels jetzt im Gefängnis eingeschlossen, was macht ihr? So, und dann kamen halt so die üblichen Sachen so irgendwie, wir waren eine Räuberleiter, was gibt's noch in dem Raum, wir gucken so. Und dieser Prozess halt, so diese Kreativität, ich finde, je mehr man davon in so einem Spiel umsetzen kann, das macht ein Rollenspiel aus. Deswegen ist manchmal auch ein Open-World-Spiel eher an einem Rollenspiel dran als ein anderes. Also zum Beispiel sowas wie das Gameplay, was ein Red Faction hat, jetzt die Missionsstruktur ist völlig Banane, die macht das kaputt oder so, aber die Tatsache allein, dass es mehrere Wege gibt, wie ich es kaputt mache, und das war ja halt auch das, was Deus Ex so toll gemacht hat, dass ich wirklich so ganz viele verschiedene hatte, das macht für mich ein Rollenspiel aus. Und das ist eben auch eine Stärke bei Dragon Age, die sich natürlich wieder über die Dialoge bezieht. Also es gibt bei Dragon Age wirklich, du musst andauernd Entscheidungen treffen. Dieses Spiel stelle ich andauernd vor Entscheidungen, und manche Entscheidungen sind eher so wieder so diese typischen Klischee-Entscheidungen, wieder irgendein Bauer wird die Ernte weggenommen und du musst dich jetzt wieder entscheiden, ob du ihm die zurückgibst,
oder
ob du die
selber
umbringst, ob du selber isst.
Ja, genau. Die Ernte so.
Ja, ja.
So. Diese, lass uns Korn fressen.
Diese Klischee-Entscheidung nimmst du bei Dragon Age natürlich auch, aber es gibt halt im Laufe des Spiels plötzlich also andauernd auch wieder so schwerwiegende Entscheidungen, wo dann Leute sterben oder wo ein Partymitglieder plötzlich dann abhauen oder sonst was. Und das finde ich halt, ist
hast
halt
du da
so die nein, natürlich nicht, geweint habe ich bei Final Fantasy 7. Aber das sind halt alles so Entscheidungen, die ich bin auch mit Dragon Age, muss ich sagen, noch nicht durch, deswegen hat sich die Frage ja auch übrig. Vielleicht muss ich am Ende noch weinen, wer weiß es.
Ja,
aber das sind halt so Sachen, die das so stark machen, und die BioWare mittlerweile so wirklich perfekt genagelt hat. Und die halt eben auch festgenagelt hat.
Ja. Die Olle habe ich perfekt genagelt. Ja, das ist mal so ein geflügelter
Begriff. Ja, das ist ja bei dir wieder so dein Standardvokabular. So wieder, ja, die Olle wieder so.
Genagelt.
Ja, aber das ist auch ein bisschen so.
Besser gegen mich.
Und das ist ja auch was, zum Beispiel bei Mass Effect gibt es halt so diese Entscheidungsfreiheit so im Kleinen, dass du das im Kleinen machen kannst. Aber bei Mass Effect im Grunde ist die Hauptstory ist hier vorgegeben. Du musst Spectre werden, du musst am Ende auch die Welt retten oder so.
Das und bei den Dialogoptionen, du hast verschiedene Sachen, aber er sagt dann doch meistens was anderes.
Ja, ja,
er steht irgendwie nur so, was er denkt.
Ja, aber und das ist natürlich so, dass bei Dragon Age die Hauptfigur selber ja gar nichts sagt, sondern du halt was übrigens in dem Spiel
sie auch nicht kommuniziert mit Handzeichen.
Ja, nee, was im Spiel gar nicht so da auffällt, weil du ja immer Partymitglieder hast und die reden ja auch immer dann mit den anderen.
Trotzdem ist er aber schon sehr altbacken und irgendwie gar nicht nachzuvollziehen. Also das ist so ein typisches Zelda-System, so der Held spricht einfach gar nicht.
Es fällt alles nicht auf.
Er hat ja nicht nur keine Sprachausgabe, er sagt ja offensichtlich auch nichts.
Er sagt was, es wird nur nicht gesagt, weil du wirst ja mal angesprochen.
Aber Link ist Zelda so, der sagt ja nicht mal was.
Ja, das ist seltsam, aber das liegt halt daran, das Problem ist halt wieder, dass du halt deinen Charakter, deswegen ja auch der Name Origins, du kannst ihn extrem ausführlich gestalten. Was so Aussehen angeht und was Rasse angeht und Hintergrund. Du kannst ein Zwerg sein, du kannst ein Elf sein, du kannst ein Mensch sein.
Dafür steht der Name Origins?
Ja, weil es die Ursprünge dieser ganzen Geschichte sind. Ja.
Dafür, dass du ein Zwerg sein kannst und ein Elf, wird in anderen Rollenspielen einfach gar nicht gehen?
Nee, aber Dragon Age soll ja der erste Teil einer Trilogie werden. Also, und die Origins beziehen sich darauf, dass es eben die Ursprünge deiner Spielerfigur, die du vermutlich übertragen kannst in die nächsten Spiele. Deswegen. Also, sozusagen, du bist ja da so ein grauer Wächter und sowas, und diese ganze, das ist eine ganze Ursprungsgeschichte halt. Die ersten 2 Stunden deines Spiels sind ja individuell, je nachdem, welche von 6 Klassen du gewählt hast. Das passt schon, daher kommt schon, das kommt schon hin. Aber, was ich damit nur sagen wollte, ist halt, dass ich verstehen kann, warum du dann das nicht vertonst. weil halt das vermutlich ein zu großer Aufwand wäre, diese riesen Dialogzeilen, die du hast, dann noch für 6 verschiedene Klassen, also ein Zwerg spricht anders als ein Elf oder so, und dann noch für 2 verschiedene Geschlechter und dann noch eben für verschiedene Tonalitäten.
Nee, das geht ja auch noch so. Ich dachte jetzt, er sagt jetzt wirklich gar nichts.
Nein, er sagt was, aber es wird halt nicht ausgesprochen, weil halt immer du deine Antwortmöglichkeit wählst und wie gesagt, das ist halt ein sehr cleverer Griff.
Das ist halt so lustig, Daniel.
Nein, ich wusste ja, dass man selbst Dialogoptionen hat und dann dachte ich auch, er spricht nicht, er würde jetzt echt irgendwie irgendwelche Zeichen immer machen, eine Zeichensprache. Also ich dachte schon, was sind die Handzeichen für, ich habe deine ganze Ernte aufgegessen.
Nein, also das ist ja klar. Und natürlich muss man auch sagen, sind die Dialoge nicht noch lange nicht so gut umgesetzt wie bei Mass Effect. Bei Mass Effect, und das wird ja auch bei Mass Effect 2 vermutlich so der große Hingucker sein, dass du, obwohl die Dialoge selbst gestaltet durch die Antwortmöglichkeiten, die ja schon fast aussehen so wie vorgerenderte Filmsequenzen, wo das halt immer die Kameraperspektive ändert, wo alles perfekt aussieht.
Das hat mich auch an Dragon Age immer, von dem, was ich gesehen habe, gestört, dass es halt immer so wirkte, als wenn das Programm erstmal suchen muss, wo dieser Film ist, der zu der Antwort passt, oder die das, was er sagt. Aber du hast nie so einen Fluss, so einen richtigen Erzählfluss da drin. Du hast dann so 5 Leute, da gab es ja diese Szene in diesem Altar. Ja. Und dann sind das 5 Leute. Du hast irgendeine Aktion gemacht, die man auf verschiedene Art machen konnte. Und dann hieß es so, du hast dem Baby den Kopf abgebissen. Ja. Ich gehe nach Hause und möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann der Nächste. Also immer so nach der Reihe. Du hast dem Baby den Kopf abgebissen. Ich liebe dich. Ja. Aber so schön nach der Reihe immer so. Und als wenn es echt immer so aus einer Kartei raussuchen müsste, was dazu passt. Und das ist bei Mass Effect wirklich dann homogener gemacht einfach.
Ja klar, aber der große Vorteil bei Dragon Age ist halt, dass eben diese Entscheidungen dafür auch alle viel nachhaltiger sind und dass du wirklich das Gefühl hast, je länger du spielst, nach 10, 20, 30 Stunden, dass du jetzt wirklich so dein eigenes Abenteuer auch erlebst. Und
was
das macht vermutlich auch den Wiederspielwert
bei aus. Fallout 3 halt so fand, das war ja mein großes Highlight bei Fallout 3.
Ja, also ich habe ja auch bei Fallout 3 durchgespielt und ich finde halt bei Fallout 3 ist es so eine ein bisschen.
Aber du hast ja nur die Hauthandlung bestimmt gezockt.
Ja, die Hauthandlung. Wir können ja mal unsere Gamerscore vergleichen. Du.
Ja, ich bin aber so bei 1500,
glaube ich. Ja, genau. Ja, weil du so bei Operation Anchorage zu den Spasten gehört hast, die so irgendwie jedes altes Fragment.
Dafür habe ich es auch sogar doppelt gespielt, weil mir erst eins gefehlt hat.
Ja, genau. Du armes Kind ohne Freizeit. Nein.
Du kannst doch hier mit Gamerscore vergleichen, sorry.
Ja, das war jetzt bei dir natürlich wirklich in der Tat. Ein bisschen blöde Herausforderung. Aber,
das ist ja wie Schwanzvergleich.
Eben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und dazu komme ich jetzt nämlich auch gleich, und zwar, das ist eher das, was es mit Fallout 3 auf sich hatte, nämlich, dass man schon eigentlich nicht das Gefühl hat, dass man da so sehr seine eigene Geschichte erlebt. Es sind ja immer kleine abgeschlossene Missionen, also Aufträge, die man da hat, wie zum Beispiel mit deinem Tenpenny Tower, dein oft genanntes Beispiel oder so. Und ob du jetzt so
das nennst du immer.
Ja. Okay, dann nenn du jetzt ein anderes.
Nicht spoilern, ich will da noch spielen.
Ja, ich möchte.
Dauert 10 Minuten,
sobald das
für Daniel,
das
viele sind. Jetzt kommt wieder irgendwie eine
Vampir-Geschichte
oder so. Ja, mit dem Baum.
Ja.
Entschuldigung, ja, wo verpasst ihn das?
Ja, hast du auch, weil die ganz am Rand der Karte ist.
Achso, ja. Doch, ich weiß nicht, was du meinst. Aber am Ende, ja. Aber okay, du hast schon. Aber du hast halt auch keine Begleiter bei Fallout.
Doch.
Du bist. Ja, so eine, du hast diesen Hund, den ich nie hatte.
Ein Hund ist super.
Nee, und ich meine, aber du hast halt so eine Mercenaries oder so eine Söldner.
Die hat ihre eigene Geschichte. So.
Ja, weil
deren Schicksale du bestimmen kannst, bevor sie...
Das ist ein Witz gegen Dragon Age.
Ja klar, das ist auch nicht die gleiche Art von Spiel, aber ich hatte trotzdem da das Gefühl, mein eigenes Abenteuer zu erleben, auch abseits der eigentlichen Quests.
Kannst du doch auch ohne Begleiter. Also ist ja dein
Abenteuer. Ja, klar.
Nee, also mit dem Begleiter, wenn du das... Also das ist ja dieses alte Final Fantasy... Iris oder wie auch immer die Dame hieß, Prinzip.
So.
Das Blumenmädchen, für die wir das noch gespielt haben, die ja dann stirbt auf Disc 3, aber du hast es ja noch vor dir.
Hat auch noch nie einer gesehen.
Ja, genau. Eben, das ist wie bei der Titanic, dass die untergeht am Ende.
Genau.
Entschuldige.
Tupac ist tot?
Nein. Nee, das ist einfach viel emotionaler, wenn du so mit so Spiel, also wenn du so Partymitglieder hast, die so da 10, 20 Stunden mit dir rumlatschen und die dann plötzlich sich gegen die stellen oder sowas. Also ich finde, Das der Dragon Age hat halt diese große Tugend, eine Geschichte zu erzählen, die man selber noch mitgestalten kann. Und diese Geschichte ist natürlich klischeebeladen hoch 10. Da finden sich so viele Elemente wieder, auch so aus Herr der Ringe wieder. Du hast so eine Bedrohung von so einer Horde und was musst du machen? Du musst wieder so verschiedene Völker dazu bringen, an deiner Seite gegen die zu kämpfen, und gleichzeitig bist du selber noch so ein Ausgestoßener, weil wieder jemand den König verraten hat und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht alles unbedingt sehr originelle High-Fantasy-Geschichten, aber es ist halt auf alle Fälle eine spannende Geschichte, eine interessante Geschichte, und wo du wirklich das Gefühl hast, dass Entscheidungen, die du vor 10 Stunden getroffen hast, auch noch eine Auswirkung haben. Das wollte ich mal sagen. Und klar, das hast, du in Abstrichen in Fallout vielleicht auch, aber natürlich in Fallout zum Beispiel ist es halt auch so, Fallout ist wie Mass Effect auch wieder ganz klassisch so, dass du halt die Kämpfe und sowas halt eher weniger Rollenspiel sind, sondern halt eben einfach draufhalten, und deine Taktik bei Fallout ist eigentlich immer genug Stimpacks dabei haben und eine gute Waffe zu haben, denn das, darin erschöpft
es
sich
es ging ja auch eigentlich nur um diesen Aspekt, das Gefühl zu haben, deine eigene Geschichte zu erleben.
Ja, ja, genau, ich meine, und
das von der Art her ist es komplett unterschiedlich.
Ja, ja.
Fallout hat ja abseits dieser Hauptfahrt, dieses Hauptfahrt, Canon und Narrative. Du kannst alles so in der Reihenfolge komplett von Anfang an machen, wie du möchtest. Und
das fehlt vielleicht, genau, das fehlt vielleicht auch, dass es dadurch ein bisschen isolierter wirkt oder so. Weil du ja auch, du könntest ja auch theoretisch so einfach 10 Stunden lang einfach nur durch die Wildnis gehen und Nuka-Cola-Sachen sammeln.
Ja.
Und der fehlt dann so ein bisschen der
rote Faden.
Ja, ja, genau. Das bringt uns wieder zu der Gamerscore-Geschichte.
Ich habe sogar so einen Perk gefunden, dass man die scheißen kann praktisch. Also
wirklich,
du findest, also immer wenn ich 10 normale finde, kommt eine Nuka dabei raus.
Nee, eine Quantum, oder?
Nee, eine Quantum, genau, ja, stimmt.
Nee, ich helfe dir gerne bei dem Spiel, was du so
gut kannst. Ja, ich habe wirklich, bin gerade auf Entzug. Ich vergesse immer Sachen jetzt. Gerade frisch wieder aus der Klinik. Das ist schon schwierig, dann klarzukommen damit.
Allerdings war es wirklich spannend zu sehen bei Dragon Age, wo es mit dem Download-Content hingeht. Es gibt ja jetzt mittlerweile 3 Pakete. Einmal so ein komischer, irgendwie so ein Frostgolem, den man dann auch in einer recht kleinen Mission freispielen kann. Einmal natürlich diese Blutdrachenrüstung, die irgendwie für den Anfang des Spiels auch völlig schwachsinnig ist, weil man irgendwie Stärke 38 braucht, und die hast du ungefähr erst so nach, sagen wir mal, so 10, 15, 20 Stunden Spielzeit. Und als drittes halt eben noch so eine alte verlassene Festung der Grauen Wächter. Diese dritte Mission ist die erste, die auch schon Geld kostet. Die kostet 560 Micropoints, also wieder schon 6-7 Euro. Und es ist halt eine kleine Festung, die so aus 4-5 Räumen besteht, mit Endgegner, wo du dann wieder die Wahl hast, wem von beiden du da hilfst, wieder das geringere Übel oder das größere Übel. Und da muss ich sagen, da bin ich schon wieder so ein bisschen fast enttäuscht, weil das downloadable Content von Dragon Age ist ja wieder so angeblich für schon 2 Jahre geplant, und das soll ja wirklich episch weitergehen. Und das schmeckt alles mir wieder schon so ein bisschen zu sehr so nach dem Mass Effect downloadable Content, den Bringing Down the Sky.
das Pinnacle
Station. Diese Pinnacle Station Arena, die ich zwar runtergeladen habe, bis heute noch nicht gespielt habe. Das ist halt so, ja, man muss halt wirklich gucken, ob und da zumindest muss ich wieder sagen, Kompliment an deinen Fallout, zumindest meistens war der downloadable Content da wirklich sinnvoller, den Bethesda da gemacht hat, und auch nicht durchgängig, man muss es ja auch sagen, da gab es ja gute und schlechte Sachen, also sowas wie Anchorage oder so war natürlich irgendwie, und The Pit
The Pit fand ich super, das war mein Lieblings-Download.
Nee, meine ich ja, die beiden fand ich waren zwar viel besser.
Aber du hast ja diese Insel da auch nicht gespielt, dieses mit dem...
ich habe nur das letzte nicht gespielt.
Point Lookout.
Das habe ich, weiß ich nicht.
Weil das war auch super, das war eine komplett neue Insel wieder, also ich fand es immer gut, wenn es so ganz eigene Bereiche, so ganz eigene Stories mit eigenen Welten waren.
Also Point Lookout habe ich nicht gespielt, und das letzte halt, Mothership Sith, habe ich auch nicht mehr gespielt.
Ja, das war das Doofe.
Ja.
Das war das Doofe von denen, ja.
Und genau, sowas wie Mothership Zeta, also muss man sich den ersten Download-Content vorstellen für Dragon Age. Und das ist halt so ein bisschen enttäuschend, weil man halt, natürlich, ich erwarte jetzt nicht andauernd irgendwie so ein Vollpreis-Update, aber natürlich, wenn man dann natürlich noch sieht, dass man für 1600 Micropoints sich eben irgendwie die Ballade von Gay Tony runterzieht, die natürlich wieder extrem krasser
ist. Ich muss immer das Gefühl haben, dass da wirklich Scriptschreiber von der Qualität des Hauptspiels eine neue Story entwickelt haben, weil das ist eigentlich bei solchen Spielen für mich das Wichtigste. Und da ist es mir egal dann, wenn ich dann durch ein komplett neues Level wie dieses UFO aus Mothership Zeta renne und dann aber nur baller und sonst nichts mache. Selbst Anchorage hatte irgendwie noch so eine kleine Storyline zu bieten, und sowas muss da einfach geboten werden, dass ich nicht nur an der Oberfläche neuen Inhalt habe, sondern auch was, was die Tiefe angeht.
Ich finde auch immer gut, wenn Download-Content zum Beispiel von Anfang an davon ausgeht, zum Beispiel die abgeschlossene Geschichte des Hauptspiels einfach zu erweitern und weiter zu erzählen. Also sprich ein Download-Content, der eben schon mutig genug ist zu sagen, pass auf, du musst das Spiel erst durchgespielt haben, dann geht's hier weiter, als ein Download-Content, der so wie so ein Modul quasi immer nebenbei gespielt werden kann, weil da hast du immer das Gefühl, das ist jetzt kein Bestandteil der Story. Das ist jetzt einfach nur wieder so, ja, so eine Bonus-Quest. So, du bist so mit deinem, das wäre so, als ob so Gandalf, Rodolf und so. Gandalf, Rodolf. Ja, wie sie alle heißen.
Frodomir.
Genau,
Frodomir. Faragor. Ja.
Faramir. Genau.
Ja, und Fraben. Ja. Ja. Und Frimli, der Zwerg. Frimli.
Nee, als ob die so alle irgendwie gerade so dieses Hauptproblem haben mit dem Ring und ist auch alles super dringend, aber plötzlich müssen sie so eine Nebenmission erfüllen.
Ja, dann kommt die Reiter von Frohan.
Ja, die kämpfen gegen Frauron. Ja. Fast wie zu Hause. Ja. Der Kampf gegen Frauron. Und der böse Ring.
Ein Ring will zu knechten, ja.
Ja, ja. Ein Ring sie zu frechten.
Ja. Ja, schön.
Dieser also frechten Spruch hat es wieder kaputt, ja, genau, gemacht. Da musste ich auch
ganz lachen. Was spielst du denn so? Wie ist denn Rabbids Go Home?
Rabbids Go Home ist sehr sympathisch, sehr lustig, kurzweilig, sehr simpel, weil du rennst da halt eigentlich nur mit dem Einkaufswagen durch die Gegend und sammelst Gegenstände ein. Also sie haben es ein bisschen versäumt, halt wirklich anspruchsvolle Geschicklichkeitspassagen so reinzubauen. Also die kommen dann erst so später im Spiel, so Stück für Stück, oft auch am Ende des Levels.
Aber früher waren es halt nur Minispiele. Früher hatte ich diese Arena, da habe ich Minispiele gemacht.
Mehr so ein durchgehendes Geschicklichkeitsspiel. Jump'n'Run kann man es kaum nennen, weil du wirklich halt nur mit diesem Fahrzeug da durch die Gegend rennst.
Einkaufswagen, oder? Das ist
genau.
Dieses Fahrzeug, ja.
Einkaufswagen ist es.
Aber bei deinen Einkäufen reicht ja immer der kleine Korb. Deswegen hast du nie einen Euro dabei.
Genau.
Einen Euro brauchst du Einkauf.
Ja. Fährt immer mit dem Einkaufswagen auch durch Berlin, so die Berge runter und so.
Nein, aber auf jeden Fall hat es wieder den typischen Rebels-Humor, also ist schon ziemlich abgefahren so und ist sehr sympathisch. Also es ist auch audiovisuell ganz, ganz schick gemacht. So.
Auf der Wii?
Naja, für die Wii-Verhältnisse, also ja, wie ich immer sage, so, also der Comic-Look ist halt gemacht für die Wii. So. Mehr kann sie halt nicht, sie braucht nicht mit den aktuellen Systemen da irgendwie konkurrieren in Sachen Realismus.
Ja.
So, da ist Comic-Grafik halt am angebrachtesten, irgendwie so ein bisschen in dem Stil.
Lass dich irritieren durch diese Spasten, die draußen am Glasfenster vorbeilaufen.
Ja, auf jeden Fall, es fehlt ein bisschen an spielerischem Tiefgang, aber es ist ein sehr kurzweiliges, sehr sympathisches Spiel.
Ich finde bei Rabbids, bei dieser ganzen Sache halt cool, dass Ubisoft es geschafft hat, so irgendwie diese Kultfiguren aufzubauen, die auch über die Spiele hinaus bekannt sind. Ich kenne viele Leute, besonders so Frauen, die die Rabbids kennen.
Heißen die nicht Schlampen bei
dir? Ja. Die Rabbids sind mittlerweile auch in dem Spiel jetzt eigentlich völlig unabhängig von Rare, weil der taucht gar nicht mehr auf.
Aber die sind auch irgendwie so, also da können sie bestimmt noch eine TV-Serie draus machen, die würde super laufen, wenn sie das nicht schon geplant haben, irgendwie eine Animationsserie. Aber ich habe das Gefühl, je erfolgreicher diese Schiene wurde, und die wird auch garantiert noch ausgebaut, die haben ja da so ein Animationsstudio extra gekauft, um solche Sachen zu machen, werden die Spiele irgendwie immer substanzloser. Kannst du das bestätigen, Johannes? Du als Rabbids-Experte?
Naja, was heißt, also das ist jetzt eine große Frage, ob so von so einer Minispielsammlung bis zu so einem halt etwas seichten Jump'n'Run, sage ich mal, da irgendwie jetzt von Substanzlosigkeit zu sprechen ist, so, weil sie hatten vorher auch nicht schon viel Substanz. Es ist halt casual immer noch, so, weil die Leute kennen die Rabbids dann auch nur von diesen Raving Rabbids Partyspielen. Ja. So, und haben jetzt auch keinen großen Anspruch dahinter. So, passt auch nicht zu den Figuren. So, das ist halt ein bisschen Anarcho-Humor, so wie Gremlins oder so. Also von daher.
Wollte ich mal wieder sehen, aber.
Oder Gremlins, wie du sagen würdest.
Gremlins.
Ja, Gremlins wollte man wieder sehen, weil man iPad gespielt hat. Ja. Und,
Mir ist aber so ganz angenehm mal zwischendurch einfach. So, kann man nicht lange spielen, weil dann wird's ermüdend. Aber sie haben eine ziemlich geile Idee mit so einem Rabbit in der V-Mode. Da gibt es dann so ein Bildschirm, wo du die V-Mode von innen siehst und dann steht der Hase da und sie reagiert dann auch auf das, was man macht. Und wenn man die Wiimote dann schüttelt, so, dann fliegt der Hase auch so durch die Gegend, dann verrutschen ihm die Augen und all sowas. Also, da kann man schon gut
machen. Aber keine Wii Motion Plus Unterstützung, oder?
Nee. Haben wir irgendwie die wenigsten Spiele heutzutage.
Na, zum Beispiel, das ist die neue Shaun White. hat Wii Motion Plus Unterstützung. Also unterstützt ja alles, ja. Balance Board und sonst was. Genau.
Ja, also. Ja, auf Balance Board Unterstützung setzen auch relativ viele Spiele so. Also wie jetzt zuletzt eben auch
Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Aber immer so albern, so mit ich setze mich rauf und rutsche auf meinem Arsch. Obwohl
es da ja relativ realistisch ist. Also wenn, also, wenn du rodelst, setzt du dich auch auf den Schlitten und da setzt du dich halt aufs Balance Board.
Ja, er rodelt im Stehen.
Ich frodel.
Ja, aber irgendwie die Motion Plus scheinen die Leute noch nicht
so. Du frodelierst ja auch.
Ach, Daniel.
Ja, erst lachen und dann, ach, Daniel.
Im Gegensatz zu dir bin ich nicht fromosexuell.
Ja, genau.
Oder, naja, gut. Ja.
Frigide.
Oder frauenfeindlich, nee, das ist gar nicht.
Ja. Passt aber wahrscheinlich.
Ja. Und was gibt's noch? Also ich meine, Johannes gehört ja, muss man vielleicht für die Podcast-Hörer auch dazu sagen, zu den wenigen Leuten, die gerne Wii spielen und das nicht so aus so einer Notlösung heraus betrachten, die sogar so gerne Wii spielen, dass sie sich ihren weißen Wii jetzt verkauft haben, um sich jetzt in 2 Wochen den schwarzen Wii zu holen. Was für mich so ist, als hätte man irgendwie ein altes, altersschwache, krankes Pferd zu Hause und man erschießt es, um sich ein neues Pferd zu holen, was Lepra hat.
Was ja auch wirklich total unlogisch ist, ne?
Was Lepra hat. Also, ja. Man holt sich ja keinen schwarzen Hengst oder so. Oder ich verkaufe so meinen 1984er Opel Kadett und mir einen 1983er.
Ich wollte die schon von Anfang an in schwarz haben. Ich habe mein GameCube auch in schwarz. So. Und
ja. Die PlayStation auch schwarz. Du lebst ja auch deine Männer in schwarz.
Wie dein Kaffee.
Naja, du weißt ja, wo die ihre Vorzüge haben.
Ja.
So, aber naja, kann ich doch nichts für, dass Nintendo halt jetzt einfach denn, die nicht schon gleich am Anfang in schwarz rausgebracht haben, was sowieso völlig unverständlich ist.
Ja.
Ich muss die in schwarz haben. So, was soll dieser weiße Klumpen neben meinen anderen schwarzen
Klumpen? Jetzt hast du eine Wii Motion Plus Aufsatzstecker, Nippel, Dingster, Bums in weiß, dann musst du auf deinen schwarzen Wii Mode stecken.
Das stimmt doch gar nicht.
Nee, wieso nicht?
Weil ich keine Motion Plus habe.
Achso,
okay. Habe ich doch mitverkauft mit dem.
Außerdem
ist da ja eine schwarze Motion Plus bei. Also man muss dazu sagen, dass dieses Paket echt günstig ist, verhältnismäßig günstig für den Wii-Preis, der jetzt aktuell vorherrscht. Also
kriegst du ja jetzt nicht jetzt eine PlayStation 3 Slim 4 und so.
So, und jetzt hast du die Wii
für 2 Xbox 360.
Ja, also du hast die Wii für 210€ zusammen mit Wii Sports und Wii Sports Resort mit der Motion Plus. Das ist eigentlich
ja, da kannst du dir auch eine gemoddete Xbox 360 holen über eBay. Die sind jetzt nämlich da alle reingestellt.
Das ist das alte
Blu-ray-Spiel. Du musst nie mehr dir ein Spiel kaufen.
So, nee, also du hast ja auch beim Mediamarkt für 249 die PS3 geholt, um jetzt endlich mal wieder bei den Erwachsenen mitspielen zu können.
239
stimmt, okay, genau. Ja. Und da sind wir ja mal gespannt, wie das dann im nächsten Jahr ist, wenn Johannes dann irgendwie die Wii-Spieler hier liegen lässt. So.
Ja, eben, genau.
Denn du hattest ja bis jetzt nicht die Wahl.
Das erinnert mich jetzt an diese Godzilla-Folge vor Angry Video Game Nerd, wo er immer die alten Spiele gespielt hat und meinte irgendwann, die sind alle scheiße. Ich guck mir jetzt doch mal so ein Ding auf dem GameCube an und ist auch voll abgegangen.
Ja.
Sowas gibt es, ich hab's die ganze Zeit nicht gewusst. Genauso wird es bei dir auch sein.
Ja.
Was? Es gibt Spiele, die man mit einem Controller spielen kann? Wie krass ist das denn?
Controller? Stimmt, die per Wii-Spiele mit der Gedankenkontrolle.
Ja.
Klops.
Also was wir den Podcast-Hörern vielleicht jetzt auch schon mal verraten können, damit sie so useless knowledge haben, aber vielleicht sich schon so ein bisschen wie die Elite fühlen können, ist, dass wir auch mal jetzt langsam nähert sich ja das Jahresende auch mal geguckt haben, so wie sieht es denn eigentlich aus so mit den Interessenlagen der Leser und deswegen auch anfangen so bei den Testberichten so ein bisschen was umzugestalten, dass wir nämlich eben anfangen zum Beispiel mehrere DS und mehrere Wii-Spiele in einem Abwasch zu testen und das nennen wir dann lustigerweise Roundup und auf die Art auf diese Art können wir dann eben vielleicht mal so die Tests fallen dann natürlich ein bisschen kürzer aus, aber so kann man halt einen besseren Eindruck vermitteln über mehrere Spiele in einem Absatz. Und natürlich liegt es vor allem daran, dass wir natürlich auch ganz stark merken, wo sind eure Interessen. Also es ist natürlich keine Zauberei oder so, dass ein Uncharted oder ein Modern Warfare oder überhaupt ein Xbox 360 oder PS3-Titel bei den Lesern viel, viel interessierter aufgenommen wird. Als ein vielleicht doch gar nicht so schlechtes Wii-Spiel.
Eben, und aber, wir testen ja fast nur die Highlights. Also.
Ja, genau. Und aber diese müssen wir irgendwie auch Rechnung tragen. Mit unseren Ressourcen und deswegen
kommen ja auch immer wieder Anfragen, macht doch nochmal so ein paar coole Video-Specials oder so. Das können wir auch natürlich nur, wenn wir dann gucken, dass wir an den anderen Enden weniger investieren, wo es sich auch nicht lohnt.
Genau, und ich meine, immerhin der Player wird auf alle Fälle nochmal umgestaltet. Im Dezember haben wir einen neuen Player, das heißt, die Area Vision muss nicht nur noch YouTube-mäßig angeguckt werden.
Ich dachte, ich bin hier der Player.
Du bist der Gayer, das ist was anderes.
Nee, das heißt also, die Area Vision wird vielleicht dann auch wieder die 10-Minuten-Grenze überschreiten können, was glaube ich ganz angenehm ist, weil man dann wirklich ein bisschen mehr zu den Spielen sagen kann, als immer dieses schnell runtergehaspelte, so die 3-Minuten-Details. Und überhaupt, wir haben dieses Jahr zwei Sachen quasi so nochmal perfektioniert, die Area Vision einmal in ihrer Form und halt den Podcast neu eingeführt, und beide Sachen sind gut angekommen, und das wird natürlich auch vermutlich dazu führen, dass wir bei beiden Sachen noch ein bisschen uns was überlegen werden, wie wir die Sachen noch optimieren können.
Was ich aber noch sagen wollte, damit kein falsches Bild auskommt, es wird natürlich trotzdem genug Zeit in die V-Tests investiert, so anders
als bei dir sowieso.
Ja, ja, der ist ja echt, der ist so ein Idiot, der spielt also, die alle durch,
die Spiele. Ja, echt, also, und die V-Spiele, ich meine, das ist ja körperliche Schmerzen,
die man die hat. Die Tests sind vielleicht kürzer, ja. Und, aber ich finde auch eher auf den Punkt gebracht, das ist auch... finde ich, liegt mir mehr, so das halt noch zusammenzufassen. Ich finde auch, gut, das ist jetzt vielleicht bei Wii-Spielen auch nicht unbedingt, dass man da viel verraten kann, aber ich finde manchmal auch, dass Testberichte eigentlich auch viel vorwegnehmen. So, also auch was Gameplay-Erfahrung angeht, gar nicht mal nur so Story, und wenn sie denn so lang sind. So, also Spieler wollen ihre Spiele ja auch mal selber entdecken.
Versucht ihr das noch schön zu reden, dass hier dein Department weggestrichen wird?
So ist es ja nicht. Also es ist ja letztendlich auch so, dass dadurch wahrscheinlich auch mehr Wii- und DS-Spiele zu schaffen sind, weil einfach die Tests, also das Testschreiben an sich nimmt ja auch viel Zeit ein.
Was so, ja für mich immer das Johannes Kohn-Highlight ist, sind ja deine Specials, dein Metroid Super Rückblick und so. Und
recht selten.
Eben, aber da hat man dann vielleicht doch mal ein Minütchen mehr, wenn man nochmal so eine coole Idee hat. Und du hast ja da öfters mal Ideen, lieber sowas dann zu machen, was die Leute noch sich gerne angucken.
Ja, das stimmt.
Als irgendwie so das 8. Mama kocht jetzt auf dem DS oder so, in aller Ausführlichkeit zu testen.
Ja, und damit sozusagen, es gibt immer ein paar Leser, die hören so ganz genau zu. Die klären wir ganz schnell auf am Ende des Podcasts über alle Geräusche, die ihr gehört habt. Das Knarren, das sind unsere Stühle. Ja,
weil wir nebenbei einen geblasen bekommen werden.
Genau, weil wir hier so auf so irgendwelchen billigen Ikea-Stühlen sitzen in unserem Büro. Dieses Piepen ist irgendwie die scheiß Viruswarnung von Antivir, weil hier andauernd irgendwelche Viren gefunden werden, die über E-Mails oder sonst was reinkommen. Ja. Die interessieren uns aber nicht. Ein ganz kurzes Klicken während des Podcasts war, als ich mir eine Zigarette angezündet habe, so viel muss erlaubt sein.
Nur das Rumpeln danach war das Fenster, das aufging.
Ja, genau. Das Husten, das waren die anderen im Raum.
Das war Daniel, genau.
Das Kotzen war, als ich aus dem Gesicht der anderen beiden geguckt habe.
Ja. Das Lattengeräusch, das kommt von Johannes, weil er hier in einem Raum mit uns sitzen darf.
Genau. Das kurze Klingeln von dieser leicht hörbaren Unterbrechung war das Telefon.
Das war Frau Ron.
Ja, genau, weil meine Frau Ron, die nicht wusste, dass wir den Podcast aufnehmen.
Hat gemerkt, dass du den Ring abgelegt hast.
Also das ist der Podcast.
Ja, ja, stimmt. Genau. Ich denke, damit sind alle Mysterien geklärt, und damit kann man auch beruhigter dann in den nächsten, in den 19. oder in den 20. Podcast gehen nächste Woche. Daniel dann alles über Assassin's Creed 2 erzählt, und wir etwas Glück haben und Johannes uns vielleicht wieder beehrt. Bis dahin sagen tschüss, der Alex,
der Johannes
und Daniel.
John Carmack. Ja.
Ja. Das heißt nicht ID, das heißt it. It, 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 it. Das heißt nicht ID, das heißt it. Das heißt nicht ID, das heißt it. It. Man.